Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Sommelier Podcasts. Mein Name ist Jo von Salt and Silver. Ich bin Gastronom und Sommelier und ich betreibe mit meinen Freunden gemeinsam drei Restaurants im Norden von Deutschland. Zwei in Hamburg auf St. Pauli und eins an der Küste in St. Peter-Ording. Ich habe heute das ganz besondere Vergnügen, einen meiner Lieblingsmenschen ankündigen zu dürfen. Und zwar Stefanie Döring vom Weinladen St. Pauli. Ich kenne Steff schon seit unseren allerersten Tagen, seit unserem ersten Gehversuch in der Gastronomie, als wir noch überhaupt keinen blassen Schimmer hatten, was in dieser Weinwelt eigentlich so vor sich geht. Und da hat uns Steff herangeführt, uns gezeigt, dass man davor keine Angst haben muss, hat die ersten Weintastings und Weinkarten für unsere Restaurants mit uns geschrieben. Und seitdem hat uns diese Faszination auch nicht mehr losgelassen, sondern wir sind mittlerweile selbst WSET3 geprüfte Sommeliers und unsere Weinkarten werden immer länger und unser Weinwissen immer größer, denn wir sind seitdem auch immer an Steffs Seite geblieben. Steff ist immer noch und nicht nur unsere Weinhändlerin, sondern auch unsere beste Freundin. Sie arbeitet mit in unseren Restaurants, manchmal macht sie Gastschichten oder hat jetzt auch im Sommer bei uns in St. Peter-Ording einen Monat einfach gekellnert und Wein ausgeschenkt. Und es ist immer wahnsinnig angenehm und schön, Steff um sich zu haben und vor allem auch ihr zuzuhören, wenn sie über Wein spricht. Denn Steff hat in ihrem Weinladen ein Credo und das heißt Wein ohne Dresscode. Man könnte auch sagen, einfach unkomplizierter Trinkspaß. Freude am Erkunden dieser Weinwelt und nicht dieses prätentiöse, verklausulierte Alpha-Gehabe, dass man hier die Weine nur mit Wort XY so vercoden kann, dass es sowieso keiner versteht, wovon man spricht und als Sommelier hier der über allen stehende Halbgott ist, sondern sie ist schon immer jemand gewesen. Ich würde sagen, sie hat das Gastgebergehen. Sie drängt sich nicht in den Vordergrund, sondern sie versucht wirklich, die Menschen, die sie beraten soll, zu verstehen, hat dann die passenden Worte und immer auch die passende Empfehlung. Denn Steff hat auch eine schier unendliche Weindatenbank in ihrem Schädel. Ich weiß nicht, wie sie das macht, dass sie immer alles weiß, aber es ist halt nun mal so. Und das finde ich nicht nur inspirierend, sondern auch immer sehr hilfreich, denn da kann man sich wahnsinnig viel abgucken. Und deswegen wachsen auch unsere Weinkarten immer so schön und ich lerne immer was dazu. Nicht nur über Wein, sondern mittlerweile auch über viele alkoholfreie Weinalternativen beispielsweise. Auch da ist Steff immer am Ball. Ihr wird es auch nicht zu blöd. Die ruht sich nicht auf ihren Lorbeeren auf, sondern die schaut immer, dass es weitergeht. Was gibt's Neues? Wer ist neu am Start? Welche neuen Winzerinnen und Winzer haben es verdient, dass man sie promotet und unterstützt? Und ja, insofern wächst das Repertoire auch immer weiter. Es macht wahnsinnig viel Spaß, mit Steff unterwegs zu sein. Sie kann toll genießen. Sie kann toll nicht nur über Wein sprechen, sondern auch über Essen, das Leben, die Welt und andere Menschen. Und deswegen glaube ich, ihr werdet heute wahnsinnig viel Spaß haben in dieser Podcast-Folge mit Stefanie Döring vom Weinladen St. Pauli.
Und es gibt eine neue Ausgabe von Sommelier, den interessantesten Weinkellner unserer Zeit. Herzlich willkommen. Wobei das eigentlich Quatsch ist, weil ich gar nicht weiß, wann du die Folge hörst. Ob wirklich direkt am Freitag oder im Laufe der Woche oder irgendwann später einmal. Vielleicht magst du es mir schreiben, wann für dich der richtige Zeitpunkt für Sommelier ist. Aber neben Sommelier haben wir auch einen zweiten Podcast. Ich weiß nicht, ob du schon mitbekommen hast, aber es gibt Sommelier on Tour. Und wenn Sommeliers on Tour sind, fahren sie meistens zu Weingüter. Deswegen wollten wir die interessantesten und spannendsten Weingüter der Schlumberger Gruppe porträtieren und in der Form ans Mikro bitten. Aktuell läuft Chateau Mukhrani aus Georgien. Und mit Patrick Honneff haben wir definitiv einen der spannendsten, erfahrensten und interessantesten Winemaker dieser Weinwelt ans Mikrofon bitten dürfen. Und Sommelier on Tour gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Immer Dienstag eine neue Folge. Aber für mich ist heute Freitag. Und wir haben eine neue Gästin aus Hamburg, aus St. Pauli, aus dem Weinladen St. Pauli, Stefanie Döring. Und ich durfte Stefanie 2019, nachdem man sich in der Weinwelt immer mal so begegnet, intensiver kennenlernen. Im Rahmen der Weinvision aus dem Hause Zier wurde sie als Weinpersönlichkeit des Jahres 2022 ausgezeichnet. Und ich durfte bei der Preisübergabe zugegen sein. Und es war eine Feier, eine Veranstaltung, die sie mit ihren Kunden, mit ihren Gästen, mit ihren liebgewonnenen Menschen zusammen ausgerichtet hat. Und diese haben eine Lobrede auf sie gehalten, die so berührend, die so ergreifend war, dass ich heute noch Gänsehaut bekomme. Und diese stand so sinnbildlich für sie. Denn sie ist natürlich für den Wein da. Sie ist für ihre Profession, für ihr Unternehmen, für ihre Visionen. Aber vor allem für die Menschen da. Und natürlich lässt sich ihre Arbeit an unzähligen Preisen und Auszeichnungen ablesen. Sie wurde schon mehrfach zur Weinhändlerin des Jahres gekürt. Aber neben diesen Erfolgen, neben ihrer Herzlichkeit, neben ihrer Menschlichkeit ist da so unfassbar viel mehr. Stefanie Düring ist nicht nur einfach ein Name, es ist im Grunde eine Marke. Eine Marke, die du an der Stimme, an der Art, wie sie über Wein redet, erkennst, bevor du sie siehst. Wenn sie über Wein spricht, klingt es ein bisschen wie eine Mischung aus Piaf, Powerfrau und Paul Bocuse mit einem Schuss St. Pauli. Ja, es ist legendär, dass sie mit 16 die Schule abgebrochen hat, aber nichts, weil sie nicht lernen wollte, sondern im Gegenteil, weil sie das Leben studieren wollte. Also landet sie nach der Ausbildung dort, wo Geschichten fließen. Im Hotel Louis C. Jacob in Hamburg, einer Institution der hanseatischen Noblesse. Und hier lernt sie von niemandem Geringeren als Henrik Thoma, Master Sommelier und wandelndes Rebgeschichtenbuch, wie man Wein nicht nur einschenkt, sondern erzählt. Danach geht's nach London, ins Restaurant von Gordon Ramsay. Dort, wo das Yes Chef noch kein Meme, sondern Überlebensstrategie ist. Zwischen Michelin-Stern, Hochdruck und High Heels perfektioniert sie das Handwerk, das später ganz Deutschland in ihr sehen wird.
Was es ist?
Die Kunst, Wein ernst zu nehmen, ohne sich selber ernst zu nehmen. Sie eröffnet mit Gordon Ramsay Restaurants in New York, in Dubai, in Prag, in London und in Südafrika. Und Stefanie Düring wäre nicht Stefanie Düring, wenn sie nach Gordon Ramsay nicht einfach nur ein Kapitel dranhängen würde. Südafrika. Bögenhaus Kloof. Ein Name, den man nur aussprechen kann, wenn man schon ein Glas Pinotage intus hat. Dort steht sie im Keller, die Hände tief im Most, das Herz im Takt der Pumpgeräusche und merkt, Wein entsteht nicht in Gläsern, sondern im Leben. Zurück in Deutschland wird sie kurzzeitig Marketingmensch bei Havesco, bespielt mit Henrik Thoma TV Vino und gründet weinladen.de. Doch wer Stefanie kennt, weiß, sie ist kein Zahlenmensch. Sie ist eine Herzensunternehmerin. Wein ohne Dresscode nennt sie ihr Konzept und genau das trifft es. Denn hier darf man Wein probieren, man darf lachen, man darf fragen, man darf genießen. Und ja, auch einfach einmal sagen, schmeckt mir. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich ganz herzlich bei der Schlumberger Gruppe, mit den Handelshäusern Segnitz, Consio Vini, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg für die händische und wirtschaftliche Unterstützung bedanken. Denn dank Ihnen, dank dessen, dass Sie dieses Format begleiten, ist sie heute hier. Herzlich willkommen, liebe Stefanie Düring! Wann war für dich der intensivste Punkt deiner Karriere, weil du ja wirklich wahnsinnig viel durchgemacht hast, mehr oder weniger? Also so die harte Schule von Henrik Thoma im Louis C. Jacob zum einen, dann die Geschichte bei Gordon Ramsay, also es wurde nicht besser mit harter Schule, dann irgendwann die Geschichte mit Südafrika, dem Praktikum, dann kam Havesco und jetzt Weinladen, selbstständig, ist ja auch kein Zuckerschlecken. Hast du irgendwo, wo du sagst, boah, das war für mich entweder so das Intensivste, das war für mich der Punkt, wo ich am meisten gelernt habe, oder das würde ich gerne nochmal machen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, alle Punkte waren irgendwie schon auch intensiv. Und man, wenn man jetzt so jetzt das betrachtet und zurückblickt, dann fragt man sich auch manchmal so, wow, wie naiv war man denn eigentlich, ne? Also direkt nach der Ausbildung ins Louis C. Jacob zu Henrik Thoma, der einen auch wirklich gefordert hat. Also es war auch so ein bisschen naiv, dass man da vorher nicht irgendwie 3 Weinbücher auswendig gelernt hat, sondern einfach so, ja, ich habe Lust auf Wein, ich möchte jetzt hier arbeiten. Also das natürlich dann irgendwie mit Schulenglisch nach England gehen, ist natürlich auch irgendwie krass gewesen und verrückt gewesen. Und dann irgendwie sich gar nicht darauf einzustellen, wo wohnt man überhaupt und wie schlecht sind die Qualitäten in London, irgendwie, wenn man wenig Geld hat am Anfang. Aber das Intensivste war vielleicht so dieser Schritt in die Selbstständigkeit, weil man hat, also ich habe mir vorher nie Gedanken gemacht, also für mich war das nie ein Thema, selbstständig zu sein. Ich komme ja, aus einer Familie. Mein Vater war selbstständig oder ist selbstständig gewesen als Metzger und es war immer super schwierig. Deswegen habe ich als Kind immer schon so erlebt, okay, wow, man kämpft auch ganz doll. Und deswegen war das ein Thema. Und auf einmal musste das ganz schnell gehen und dann stand man vor der Entscheidung, einem Weinkonzern eine Firma abzukaufen. Also das war dann schon verrückt. Aber insgesamt sind alle Punkte irgendwie dann doch, ja, wo man dann viel drüber nachdenkt und die irgendwie auch einschneidend sind im Leben.
Das war ja unglaublich krass damals im Louis-TH-Cup, wenn wir es von hinten aufrollen können. War Hendrik damals ein anderer, als er heute ist?
Also ich habe so viel gelernt von Hendrik, muss man sagen. Und auch jetzt noch, ne, wie man über Wein spricht, wie man auch einfach so sagt, ey, komm, jetzt einfach trink einfach mal oder mach mal oder denk nicht zu viel nach, irgendwie, ja, ne, sag mal, was du denkst, was du fühlst. Und das Wording, also Hendrik hat schon eine ganz tolle Weinsprache und das hat er bis heute, man hört ihm super gerne zu, sei es im Podcast, also bei dir gibt's ja auch eine Folge oder in anderen Formaten, also das ist so kurzweilig, er schafft es wie kein anderer, irgendwie den Wein so leicht zu machen und das habe ich super viel gelernt, und klar, ich glaube, er erzählt auch, dass er ruhiger geworden ist, er war sehr, sehr, ne, es musste alles genau sein, wir durften keine Fehler machen, Wein musste perfekt sein, die Keller mussten perfekt aufgeräumt werden und sein. Es war alles wirklich sehr, sehr gut organisiert. Und aber davon zehre ich heute noch. Also ich nerv meine Mitarbeiter genauso, wenn Weine falsch liegen, nicht richtig temperiert sind, am falschen Ort sind, irgendwie Etiketten nicht hübsch sind oder ne, man reißt sie aus dem Karton raus, dass irgendwas kaputt geht, Kapseln nicht richtig aufgemacht werden. Also da habe ich auch immer noch sozusagen das Trauma von früher.
Das Trauma, das prägt aber, finde ich, in dieser Phase ganz ungemein. Ich finde persönlich, dass wenn man ihn, ich kenne ihn ja jetzt auch schon seit 25 Jahren, grundsätzlich ist er in der Art, wie er kommuniziert, auch in dieser Lebendigkeit, auch in dem Verständnis dem anderen gegenüber, relativ authentisch und gleich geblieben und man erkennt die Person wieder. Also er hat sich, finde ich, damals nicht irgendwie verbogen, verbaut und heutzutage auch nicht. Und das finde ich eigentlich in dem Sinne bewundernswert.
Absolut. Also seine größte Stärke ist auch, dass jeder Mensch gleich ist. Also ne, es kamen dann junge Leute.
Ist wirklich so, ne?
Ja.
Das finde ich so krass. Also auch egal, ob du jetzt Kollege bist, ob du Händler bist, ob du Gast bist. Also er hat eine gleiche Ansprache für jeden. Das finde ich eigentlich auch super, super respektvoll und interessant.
Total. Und es ist auch total wichtig. Ich meine, klar, es kommen Leute dann in den Laden und du siehst sofort, die haben einen perfekten Anzug an, die sind vielleicht auch präsenter im Raum, weißt du, weil die einfach schon irgendwie, keine Ahnung, so ein Selbstbewusstsein haben, dann Geld haben oder, keine Ahnung, irgendwie einen bekannten Namen. Und dann gibt es auch natürlich viele Leute in der Gastronomie, die dann so, ja, dann demnach herhecheln. Und dann Leute, die einfach reinkommen und sich das vielleicht abgespart haben, vielleicht nicht so aussehen, vielleicht etwas schüchterner in den Laden, in das Restaurant reinkommen und die dann halt gar nicht so gut bedient werden. Und Hendrik hat eigentlich immer gesagt so, ey, die kriegen genau den perfekten, wenn nicht noch besseren Service, weil ne, die kommen hierher, die geben sich die Mühe, die haben sich das vielleicht irgendwie erspart und Hendrik hat diesen Menschen einfach die beste Zeit bereitet und das war ein großes Learning, dass man halt nicht Leute über das Äußere irgendwie über einen Kamm scheren darf, sondern dass man wirklich jeden gleich behandelt und jedem den vollsten Respekt zeigt. Und ja, das ist natürlich auch, ich meine, je älter man wird und je mehr man in der Branche ist, erkennt man auch, dass Leute, die ne, so ein, sag ich mal, präsentes Auftreten haben, nicht immer die nettesten Gäste sind, sondern die nettesten Gäste eigentlich die sind, die sagen, okay, wow, wir wollen hier was erleben, dürfen wir uns hier hinsetzen und wie schön ist das? Also das macht auch viel mehr Spaß, es macht mir auch viel mehr Spaß. Aber ich habe das von Hendrik gelernt, dass man auf jeden Fall jedem gleichen Service und gleiche Professionalität geben und zeigen soll.
Aber mit diesem Learning, mit dieser Erkenntnis kamst du ja dann in London nicht weit. Also, oder täusche ich mich da? Ich meine, London Anfang der 2000er, Gordon Ramsay, da ging es nicht so sehr um Gleichheit und alle sind auf einer Ebene und wir mögen alle irgendwie gleich gern. Oder täusche ich mich dabei?
Ja, nee, das war schon so ein kleiner Battle. Also da waren ja auch viele Sommeliers in London, ne? Also so alleine die Gordon Ramsay Restaurants, also wir hatten ja schon in der Company viele Sommeliers und das war schon auf jeden Fall ein Battle. Wer hat was verkauft? Ja, wer hat welchen Umsatz gemacht? Und ja, das war aber auch gut, ne? Also es war auch ein Learning und das war ja auch noch vor der Bankenkrise. Also da gab es ja noch diese City Boys, die da irgendwie freitags, mittags den teuersten Wein bestellt haben, so ohne zu wissen, was es überhaupt ist oder andere Menschen. Das war wild, das war verrückt und man hat sich halt gut gebettelt. Man hat halt irgendwie nur in Superlativen verkauft und ja, auch spannend. Aber dann kam auch irgendwann die Krise, die Bankenkrise. Und da musste man auch so ein bisschen gucken. Dann war das auch so ein bisschen vorbei. Aber London ist auch ja, ganz anders. Ne? Du hast halt viel internationales Publikum. Leute ja, verstehen das Essen und Trinken gehen vielleicht auch ein bisschen mehr als wir in Hamburg manchmal. Und ja, genau. Und da war das irgendwie, ja, ist ja auch generell teuer, ne? Also da war das selbstverständlich, dass man für 100 Pfund eine Flasche Wein verkauft hat. Also, ne, an fast jeden zweiten.
Und das in der damaligen Zeit, also heutzutage wäre das natürlich noch eine andere Dimension, aber damals war dann 100 Pfund schon so rein europäisch betrachtet im Spiegel schon eine richtige Hausnummer. Aber wie kommt man dann, wenn man in London tätig ist, mit einmal dazu, an Eröffnungen, an Restaurants in New York, in Versailles, in Kapstadt, in Prag mitzuwirken? Also hat man da jemand gesucht, der ungebunden ist und der möglichst viel arbeiten möchte? Oder wie entstand diese Situation?
Ja, das war auch sicherlich eine gute Zeit, als ich da war. Das war so die Blüte von Gordon Ramsay. Also er war viel im Fernsehen, er hat die ganzen Bücher in der Zeit geschrieben. Und jedes halbe Jahr oder alle 6 Monate wurde ein neues Restaurant eröffnet. Und er hat das, ja ganz schlau gemacht. Er hat sich seine Headchefs halt, die haben früher schon mit ihm gearbeitet. Und es ist auch super fair, ne? Er hat seine Headchefs mit beteiligt. Die waren, ne, wie so Teil sozusagen des Umsatzes auch beteiligt und waren einfach die Bosse dort. Deswegen war das total, also Gordon Ramsay stand zwar drauf, aber viele haben das halt hintenrum geleitet. Also sehr smart. Und da war das wirklich ein wildes Aufmachen und da konnten wir uns ein bisschen austoben und das war sehr, sehr spannend, sehr lehrreich. Und klar, natürlich wurden da die Fleißigen sozusagen rausgepickt vielleicht oder damals, ich meine, gut, dass es auch irgendwie vorbei ist, aber wir haben da 16, 18 Stunden gearbeitet. Also es ist mittlerweile, ich will das nicht missen und ich bin dankbar, dass ich das machen durfte. Ich würde es aber jetzt meinen Mitarbeitern auch, also ich würde es gar nicht mehr erwarten, es ist einfach eine andere Zeit. Immer so ein bisschen lustig, wenn man jetzt so spricht von der alten Zeit, also auch mit Kollegen, die in unserem Alter sind, dass man sagt, hey, weißt du noch, ey, wir haben früher 14 Stunden, 2 Stunden im Weinkeller gepennt und dann ging es weiter. Es ist ja heutzutage utopisch. Also ich will es auch gar nicht, ich will es auch keinem zumuten, aber ja, das war einfach die Zeit. Also wir haben uns so ein bisschen drum gekabbelt, ne, wer darf noch mehr, wer darf noch weiter. Also da hat man sich um Verantwortung sozusagen gestritten.
Ich würde es total, also wertungsfrei irgendwie betrachten. Zum einen waren wir eine andere Generation als die jetzige Generation. Es war eine andere Zeit. Und es war, und das darf man nicht vergessen, Leistungssport. Und wenn du heutzutage Leistungssport betrachtest, dann heißt es ja auch nicht, okay, du hast jetzt 2 Stunden trainiert. Rein aus der Betrachtung heraus bräuchtest du jetzt 3 Stunden Pause. Sondern da wird ja auch durchgepowert. Und das absolut wertungsfrei. Also man kann wahrscheinlich nur auf dieser Ebene das erreichen, was dort in kurzer Zeit erreicht wurde. Es ist heute vielleicht auch ein bisschen mit Berücksichtigung der Arbeitszeiten und so weiter, langfristiger alles. Aber daher, also würde ich das wertungsfrei, es war eine Erfahrung, es hat dich wahrscheinlich auch wahnsinnig geprägt, auch wenn es dich gesundheitlich beansprucht hat. Aber bestimmt auch super krass. Wie lange warst du dann in eine von den Städten, bevor du weitergezogen bist? Und war das von vornherein geplant? Oder war jetzt, keine Ahnung, New York offen und dann hieß es, oh, jetzt Kapstadt?
Ja, das war so relativ spontan. Es war immer so 3 Monate. Ein bisschen Vorbereitung in London, mal hin, mal wieder zurück. Genau, aber dann so 3 Monate.
Und da hast du 3 Monate in New York gelebt und 3 Monate in Prag und 3 Monate in Versailles
so
und
3 Monate
in
Kapstadt? Roundabout.
Oder? Wow, ist das krass. Was von der Stadt mitbekommen oder eigentlich hast du da nicht gelebt, sondern nur in dem Keller? Okay, schade. Da stellt man sich immer so idealistisch vor, weißt du, wenn man sagt, und da und man ist da ein Teil der Stadt und verschmilzt damit, aber nee, du bist mit was anderem verschmolzen. Wahrscheinlich mit Weinlisten.
Ja, genau, mit Weinlisten, Lieferanten finden, genau, Leute schulen, genau, so ein bisschen auch so dieses, ja, wie ist unsere Philosophie, ein bisschen vermitteln. Das waren ja dann auch teilweise Locals, die da gearbeitet haben. Also einige sind auch aus London dann in die Städte gezogen, aber viele waren dann auch einfach vor Ort und dann muss man denen ja auch so ein bisschen diese Philosophie beibringen und gerade ne, wenn es halt ein anderes Land ist, halt nochmal eine andere Nummer. Gordon Ramsay kannte man irgendwie aus dem Fernsehen, aber wie ist die Arbeitsphilosophie? Wie arbeiten wir hier im Team? Das hat, ja, das ist natürlich schon eine andere Hausnummer. Das muss man halt so ein bisschen vermitteln. Aber man kriegt schon was mit auf jeden Fall. Man weiß so, wie hektisch diese Stadt ist, wie man wohnt, wie schnelllebig sozusagen so ein New York ist. Also noch viel krasser als London eigentlich. Und das spürt man schon und dann hat man diesen Vibe auch. Aber ja, wir waren ja auch da zum Arbeiten, genau, und zum Öffnen.
Aber es ist dann schon zehrend und anstrengend, damit du ein bisschen länger schlafen kannst, bist du danach auf dem Weingut und bist in Kapstadt mehr oder weniger in den Kellern versunken. War das wichtig für dich, dass du einfach Wein auch verstehst und siehst, wie Wein gemacht wird und wie Wein erzeugt wird? Also würdest du jemanden, der sich mit Wein beschäftigen möchte und es professionell machen möchte, das anraten und sollte es dann Südafrika sein oder dann lieber was Lokales, wo man dann mit den Winzern vor Ort auch interagiert?
Ja, ich glaube, wichtig ist, dass man so mit diesen Menschen matcht. Also ich habe Mark Kent kennengelernt. Genau, da waren wir in Kapstadt, in Gordon Ramsay. Hm. Und er ist halt einfach so ein Wein, also Winzer, aber mittlerweile auch Manager. Er hat auch viele Weingüter, viele Projekte, Restaurants und Hotels, also so ein Tausendsasser einfach. Und ich fand ihn sehr, sehr inspirierend. Also es ist ein bisschen so, ne, so der nächste Henrik Thoma, der auch irgendwie viel macht. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und ich habe dann einfach blauäugig gefragt, so kann ich nicht irgendwie zu dir kommen, irgendwie ein halbes Jahr oder so. Ich wollte mal irgendwie auf einem Weingut arbeiten. Ich habe vorher auch schon Praktikas gemacht. Ich glaube, das kennt jeder Sommelier, jede Sommeliere, dass man mal eine Lese mitmacht, weißt du, dass man mal so 3 Wochen irgendwie da mitläuft, während des Herbstes. Und aber so eine längere Zeit können sich ja viele auch gar nicht rausnehmen. Und ich fand das irgendwie wichtig, auch mal so eine längere Zeit zu sein. Und natürlich, wenn man aus Deutschland kommt und dann in, genau, Europa oder in Amerika mal für Gordon Ramsay war, ist es schon reizvoll, irgendwo zu sein, wo eine ganz andere Kultur ist. So, in Südafrika kannte ich vorher nur so aus einmal eine Weinmesse besuchen und dann halt das Restaurant da in Kapstadt, aber sonst gar nicht. Und das war natürlich sehr, sehr aufregend, auch erschreckend, ne? Also was für eine Armut und irgendwie, wie die Leute da leben, hinter Zäunen und so weiter. Das war für mich ja komplett neu. Also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt als Kind, ich komme jetzt nicht aus so einer Familie, die so viel gereist ist oder kulturell so bewandert war. Also ich bin wirklich in die Gastro und dann habe ich angefangen zu leben und das alles aufzusaugen. Also ich habe das nicht früher mitbekommen. Ich musste mir das alles selber arbeiten und dann ist es ein bisschen wie in einer neuen Welt stehen, wenn man in Südafrika ist. Weißt du, das war dann so, okay, krass, jetzt bin ich hier und es ist alles anders. Kannte ich vorher alles gar nicht. Und ja, das war sehr spannend und aus 6 Monaten wurden dann 10 und habe da sehr, sehr viel miterlebt dürfen. Das war ja auch ein Jahr vor der WM. Ich glaube, jeder kann sich vorstellen, wie diese Emotion und Leidenschaft und wie viel da gemacht worden ist und auch von den Weingütern her, weil die Weingüter haben sich natürlich versprochen, jetzt kommen hier ganz viele Leute, die trinken alle unseren Wein und wir müssen hier richtig, richtig rausholen. Es wurden viele Restaurants eröffnet. Also es war so eine gute Zeit, super Motivation. Es wurde auch geguckt, dass die Leute vielleicht aus den Townships rauskommen. Wir haben die so ein bisschen als Sommelier ausgebildet, so Weintastings gemacht, Weintrainings gemacht, also neben dem Weingut. Und das war sehr, sehr spannend. Das war eine super gute Zeit. Genau,
warum dann doch wieder Deutschland danach? Also warum bist du dann wieder zurück? Warum nicht in ein Restaurant zurück? Hat dann irgendwie abends, als du betrunken warst, Henrik Thoma angerufen und gesagt, wir wollen ein komplett neues Format machen, was ja damals auch legendär und neu war mit TV Vino. Ja. Als ihr das mehr oder weniger zusammen begleitet habt und das mehr oder weniger dann auch der Einstieg zu deinem jetzigen Schaffen dann irgendwo ist. Wie kam das, dass du dann dem Restaurant mehr oder weniger versperrt geblieben bist?
Ja, Henrik hat dann irgendwann sich mal wieder gemeldet, was ich sehr nett fand, und hatte gesagt, dass er mit Havesco so eine Idee hat. Ich glaube, das große Vorbild war ja Gary Vaynerchuk. Und genau, da war er ja auch zu Gast und sehr, sehr begeistert von dieser neuen Weinwelt, sag ich mal. Henrik war ja auch der Erste, der im Internet einfach so diese Videos und einfach so sich geöffnet hat. Das war natürlich so revolutionär. Und irgendwie, ja, fand ich es spannend. Ich hatte aber auch nicht so richtig so einen Plan. Also Option war auch, zurück nach London zu gehen, keine Frage, wieder ins Restaurant. Vielleicht bei Gordon Ramsay auch vielleicht irgendwas anderes machen. Ne? Es gibt ja auch so quasi als Weineinkäuferstelle eventuell. Genau, es war alles so irgendwie denkbar. Auch in Südafrika bleiben. Ne? Ich habe mich da so wohl gefühlt.
Und dann nimmst du das Unsicherste, was es überhaupt gibt, also aus dem ganzen Pool, den du dort hast, nimmst du das, das ist das größte Risiko, das nehme ich.
Ja, aber weißt du, Silvio, das war irgendwie so, ich habe eine Hotelausbildung gemacht, dann war ich im Jakob, dann in London, also ne, ich habe dann viel auf dem Weingut und so on the floor, aber ich habe noch nie irgendwie an einem Computer in dem Sinne, also ich habe Weingarten geschrieben, klar, kalkuliert, keine Frage, aber so ein Bürojob in so einem Weinhaus, da dachte ich so, okay, das fehlt irgendwie noch auf meiner Liste. Irgendwie, also cool. Neben dem, was natürlich Henrik mit deinen Videos da gemacht hat, also es war ja dann irgendwie so, hey, du bist irgendwie, ja, keine Ahnung, du machst irgendwie so Marketing für irgendwas, dann aber mit dem tollen, mit einem tollen Sommelier, der Videos macht. Vorbild ist Gary Vaynerchuk aus Amerika. Es ist alles, hört sich hier alles wild an. Ich habe dann, muss ich sagen, auch noch den damaligen Geschäftsführer von Havesco, den Nicolas von Haukwitz, kennengelernt in Südafrika. Und den fand ich auch sehr sympathisch. Also diese Kombination, weißt du, aus, okay, es ist Henrik, der macht Videos. Wir machen da irgendwas ganz Neues. Und ich kann mal in so ein Weinhaus reingucken, also bei Havesco. Ich kannte ehrlich gesagt Havesco nicht vorher. Ich war ja auch einfach echt sehr lange weg und ich habe mich damit in Deutschland auch nicht so wirklich beschäftigt, so. Aber natürlich, wenn man sich damit mal auseinandersetzt, wer da alles dazugehört und ja, wie groß das ist, fand ich das irgendwie reizvoll, diese Kombination. Und dann bin ich zurückgekommen. Ich hatte aber auch ehrlich gesagt lange keinen deutschen Bankaccount und auch keine deutsche Telefonnummer, weil ich immer noch gedacht habe, so ich mache das jetzt hier mal 3-4 Monate und dann gehe ich wieder zurück nach Südafrika oder London. Und ja, irgendwie bin ich dann hier hängen geblieben. Ich glaube auch so ein bisschen, weil es vielleicht auch so meine Art ist. Ich wollte dann auch Sachen auf die Straße bringen. Und Tivino war schon natürlich innovativ. Vielleicht waren wir auch ein bisschen früh dran. Es war jetzt aber auch nicht riesen der Erfolg. Ja, also für alle nicht. Und irgendwie habe ich gedacht, so, ich kann jetzt hier nicht gehen. Ich muss das irgendwie... Weißt du, ich muss weitermachen. Es muss doch irgendwie so einen Glücksmoment geben, dass alle irgendwie happy sind. Weißt du? Havesco macht damit genug Umsatz. Henrik ist happy. Steffi ist happy. Aber, naja. Und irgendwie, genau. Und dann fängt man an, sich so einen Kleiderschrank zu kaufen und in irgendeine Wohnung zu ziehen und sich das einzurichten. Und dann kriegt man irgendwann zwischendurch Panik, denkt so, boah, ich habe jetzt nicht nur meinen Koffer und ich kann einfach wieder gehen. Sondern, ja, und dann bleibt man irgendwie hier hängen. So. Und
da heraus entstand aber dann auch dein Baby, weinladen.de oder Weinladen St. Pauli. Das war ja dann letztlich ein Resultat aus dem Ganzen, wo ihr was Stationäres etablieren wolltet und du die Persönlichkeit dann im Wein leben wolltest.
Genau, Henrik hat dann Wein am Limit gegründet. Ich bin dann da geblieben und durfte da auch noch eigene Sachen machen. Also ich bin auch Havesco dankbar für die Zeit und für, dass sie das mir so viel vertraut haben. Ich konnte da wirklich so ein eigenes Ding machen, auch selber eigene Weine aussuchen. Es war schon sehr spannend. Genau, aber dann irgendwann gab es auch so einen Wechsel bei Havesco und vielleicht auch bei mir, bei uns. Und dann war das irgendwie ganz gut, dass wir uns in die Augen geschaut haben und gesagt, hey, willst du es nicht übernehmen und machst es eigenständig. Genau. Und
du hast die Kiste vor 5 Jahren übernommen und jetzt ist es deins.
Genau, Anfang 2019. Genau, wir haben den Weinladen St. Pauli ja 2014 eröffnet. Genau, und da war ich halt so, genau, ich habe ja immer schon viel gearbeitet, aber ich war dann quasi für Havesco, habe ich diesen Weinladen St. Pauli und weinladen.de gemacht und genau. Und dann irgendwann Ende 2018 haben wir dann sozusagen den Exit gemacht. Ja,
auch schon wieder. Und da sind wir jetzt, wo wir jetzt sind. Großartig. 5 Jahre her, genau. Wenn man falsch sagt, hört man sofort Grillgeruch, Gelächter und irgendwo klirren garantiert auch Weingläser. Und mittendrin steht einer dieser stillen Helden, die selten in den Schlagzeilen auftauchen, aber immer in Gläsern landen. Eine gewisse Selbstverständlichkeit haben, aber in dieser Selbstverständlichkeit wiederum eine unglaubliche Größe. Mit stillen Helden meine ich in meiner Empfehlung nicht das Hause Christmann, obwohl die auch unlaut sind, also keine Schreihälse, aber eben nicht still. Sie haben so unglaublich viel in der Pfalz im deutschen Weinbau bewirkt, sondern ich meine einen ihrer Weine, den 2021er Riesling Gimmeldinger Kapellenberg. Ja, ich rede von einer ersten Lage und zwar von einer leicht angereiften ersten Lage. Einen, die gerade am Aufmachen ist, am Aufblühen, die ihre Präsenz zeigt. Ein 2021er. Eines der verrücktesten Jahre, die es im Verlauf der letzten 10 Jahre gab, aber das erkläre ich später. Es ist einer der Weine, die sich nicht anstrengen, charmant zu sein. Er ist es einfach. So wie jemand, der morgens aufsteht, kurz sich die Haare schüttelt und trotzdem aussieht, als käme er aus einem Werbespot für Mineralität. Man könnte sagen, das ist Riesling in einer Großartigkeit, wie wir sie uns vor 20 Jahren gewünscht haben, dass sie einmal werden würden. Oder in Pfälzer-Manier. Ehrlich, gerade raus, aber richtig gut. Okay, das Weingut A. Christmann Gimmelding ist Familienbesitz seit 1798. Aktuell leitet Steffen Christmann das Haus. Und der Mann ist ein Phänomen. Er ist nicht nur Winzer, sondern auch Präsident des VDP, also quasi der Klassensprecher der deutschen Spitzenwinzer. Sein Stil? Präzise, ruhig, sachlich, aber nie trocken. Und wenn du Steffen Christmann einmal begegnest, er ist ein Visionär und er lächelt. Er ist nicht verbissen, er ist ein Pfälzer und trägt seine großartigen Gedanken mit einer scheinbaren Leichtigkeit in die Welt hinaus. Und genau so sind seine Weine. Wow, ich wünschte, mehr Winzer dieser Klasse würden so herzhaft lächeln. Und gemeinsam mit seiner Tochter Sophie Christmann führt er das Weingut mit einer Mischung aus Gelassenheit und Laborpräzision. Hier wird nicht mit Schlagworten wie Terroir um sich geworfen, hier lebt man's. Seit 2004 arbeitet das Weingut biodynamisch, also Demeter zertifiziert. Das bedeutet keine Chemie, keine Schnelllösung, viel Beobachtung und noch mehr Handarbeit. Oder wie Steffen Christmann gern sagt, wir wollen Weine, die nach Boden schmecken, nicht nach Keller. Und wer einmal durch die Reben läuft, versteht, hier wird nicht gegen die Natur gearbeitet, sondern mit ihr. Aber ich möchte dir den Gimmeldinger Kapellenberg ans Herz, nein, auf die Zunge legen. Eine Lage, die klingt, als hätte sie eine eigene Wikipedia-Seite verdient. Sie liegt leicht oberhalb des Ortes Gimmelding, leicht nach Süden ausgerichtet, mit Blick über Mandelbäume, Reben und Waldkante. Der Boden? Eine feine Mischung aus Buntsandstein, Kalk und Lehm. Also absolut perfekt. Warm am Tag, kühl in der Nacht, griffig für Wurzeln, großzügig mit Drainage. Kein überbordender Luxus, sondern genau das richtige Maß an Herausforderung. Und die Lage ist vom VDP als erste Lage, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, eingestuft. Das bedeutet herausragendes Terroir, klar erkennbare Herkunft und eigenständiger Charakter. Und dieser Charakter ist unverwechselbar. Fein mineralisch, elegant und mit dieser typischen Gimmeldinger Leichtigkeit. Als wäre sie für das Haus Christmann erfunden worden und die man nirgendwo anders findet. Klar, reduziert, durchdacht. Und dann, ich hatte es vorhin versprochen, 2021. Ein tolles Jahr für uns Sommeliers, für Weinkritiker, für Weinliebhaber, um sich da perfekt dran abzuarbeiten. Seit dem Release damals und jetzt in der Betrachtung der einzelnen Entwicklungsstufen. Und für die Winzer? Ein Drama mit Happy End. 2021 war für viele Winzer ein reines Nervenspiel. Spätfrost im Frühjahr, Regen im Sommer, Pilzdruck im Herbst. Ich glaube, ich brauche nicht mehr erzählen, oder? Ein Jahr, bei dem die Natur gefühlt sagen wollte, na, ich habe euch letztes Jahr wohl mit zu viel Sonne verwöhnt. Aber die ruhig geblieben sind, haben Großes geerntet. Und Christmann blieb ruhig. Er ließ die Reben atmen, pflückte selektiv, wartete ab. Und das Ergebnis ein Wein mit klarer Frische, präziser Säure, moderatem Alkohol. Also genau das, was Riesling groß macht. 2021 ist kein Jahr für schnelle Likes. Das mussten viele realisieren, die dieses Jahr viel zu schnell abgestraft oder in seiner Besonderheit gar nicht genügend gewürdigt haben. Es ist ein Jahr für Langstreckenläufer, Weine mit Rückgrat, mit Struktur, mit Geduld. Und dieser Kapellenberg hat all das nur eben charmant verpackt. Die Trauben werden von Hand gelesen, auf dem Sortiertisch streng geprüft, also nichts mit Maschinen oder irgendwie, das geht schon. Dann schon gepresst, spontan vergoren, ohne Reinzuchthäfen. Und das Ganze gärt gemütlich in großen, alten Stückfässern aus Pfälzer Eiche. Also kein Edelstahl Disneyland. Steffen Christmanns Philosophie, wir machen keine Tricks, wir machen Wein. Und das funktioniert. Denn durch die lange Lagerung auf der Vollhefe bekommt dieser Riesling Textur, dieses feine, schwebende Mundgefühl, das man eher spürt als schmeckt. Der Geschmack von Geduld. Vielen Dank für diese Geduld, dem Hause Christmann und dem deutschen Vertreter, dem Handelshaus Segnitz. Was ist für dich bei der Geschichte und das jetzt rückblickend eigentlich so beim Wein am spannendsten? Ist es der Wein selber, also dass du den Wein zelebrierst und da jedes Mal einen Feuertanz drum machst, wenn du eine Flasche aufmachst? Sind es die Menschen, die du mit dem Wein glücklich machen kannst? Oder ist es so dieses Business, sind es die Zahlen dabei?
Ja, das ist irgendwie so eine Kombi aus allem. Also als Sommelier, da darf man ja Weinkarten gestalten, ne? Das kennst du auch, das hast du ja auch gemacht lange Zeit. Das heißt, man kauft ein, man hat so verschiedene Lieferanten und Weingüter und baut sich sozusagen, kuratiert sich seine eigene Weinkarte zusammen. Zum Leid des Sommeliers, der dann manchmal nachfolgt, weil er sozusagen dann so ein Erbe übernimmt. Aber das ist ja sozusagen das. Und aber wenn man so einen Weinhandel hat, dann hat man auf einmal so dann direkt auch mit den Winzern zu tun. Weißt du, man hat so direkt so irgendwie, ja, diese Kontakte zu den Menschen, vielleicht auch Erwartungen. So, dann gibt's auch diese Quatsch-Exklusivitäten. Ja, ich bin aber bei dem schon und der will nicht, dass man woanders noch ist. Also solche Herausforderungen hat man auf einmal. Und dann, genau, gibt's natürlich Winzer, die dann auch so ein bisschen Druck machen und dann sagen, ja, ich muss jetzt hier das abnehmen und das und irgendwie noch mehr ins Sortiment aufnehmen. Und es macht dann auch nicht Sinn, nur einen Wein von einem Weingut zu haben, sondern vielleicht mehrere. Und das ist schon der Unterschied zu einem Sommelier, der vielleicht so eine Weinkarte schreibt, dass man hier einfach, ja, viel mit den Menschen arbeitet, viel, ja, vielleicht Erwartungen da sind, ein bisschen Druck vielleicht auch. Manchmal kauft man auch Weine ein, die man nicht verkauft. Man hat es anders eingeschätzt und dann weiß man nicht, ne, was macht man, wie macht man's. Also das Gute ist, wir haben noch so einen Weinladen. Man kann dann auch mal was offen ausschenken oder ein bisschen günstiger oder mal eine Promo machen. Aber ja, genau, dieses Dealen mit den Leuten, diese Erwartungen. Ich habe mich das am Anfang, habe ich mir da auch einen Druck gemacht, weil ich dachte, okay, jetzt braucht die Winzerin, der Winzer erwartet jetzt von mir so ganz Großes. Mittlerweile mache ich mich davon ein bisschen frei. Ist auch das Schöne, wenn man so ein bisschen länger in dieser Branche ist, dass man ein bisschen entspannter wird mit allem. Aber auch diese Kombi aus, ne, man arbeitet mit Kollegen, also andere Weinhändler, dass man einfach mal mit Luca Lobenberg spricht und sagt, hey, wie schaut's aus? Wir haben eigentlich einen ganz guten Austausch mit Henrik, das ist sehr nett, dass man einfach links und rechts irgendwie schaut, wie machen die anderen das? Was haben die für Herausforderungen? Und das ist das Schöne am Job. Und genau, ich weiß gar nicht genau, ob das jetzt die Frage beantwortet hat, aber
das ist ganz viel drum rumgekreist und eigentlich nicht wirklich, aber viele Informationen. Bei einer was auch immer Location, entweder die du damals aufgebaut hast oder jetzt bei deinem Weinladen, was ist für dich vom Gefühl her und von der Komplettheit am wichtigsten? Ist es die Weinauswahl selber, dass du da eine perfekte Weinauswahl kuratierst? Oder sind es die Menschen, die dort beraten, die den Wein leben, die das Ganze inszenieren? Ist natürlich immer eine Kombination aus beidem, aber wenn du jetzt schwarz oder weiß sehen müsstest.
Okay, ja, wahrscheinlich ist es das kuratierte Sortiment, weil das machen wir ja auch im Team zusammen. Also wir, klar, ich entscheide auch viele Dinge dann einfach selber und schnell, aber wir entscheiden auch ganz viel. Wir machen Tastings und entscheiden im Team gemeinsam, welche Weine wir ins Sortiment aufnehmen. Von daher ist es, glaube ich, unser Sortiment, was kuratiert ist, was unsere Handschrift trägt. Genau, das, wo man so ein bisschen erkennt, okay, wie ticken wir gerade? Und das wechselt ja auch ganz viel. Also wir nehmen wieder was raus, dann kommt wieder was rein, dann gefällt uns was gut und dann, genau, es ist halt sehr, sehr immer im Flow, dieses Sortiment. Also wenn man im Weinladen...
Die Weinwelt selber wechselt ja auch. Also ja. Da ist ja auch eine Veränderung. Mhm. Da muss man ja dann mehr oder weniger auch so ein bisschen up-to-date sein, um dann irgendwie nicht verschlafen zu klingen. Hast du selber einen Weinstil? Also hast du irgendwas, so wie manche irgendwie Natural-Wein-Jünger sind, andere sind die totalen Klassiker. Hast du irgendwas, wo du sagen würdest, das ist mein Stil? Mhm. Da erkennt man mich wieder.
Also Natural finde ich auch super spannend. Und da waren wir auch relativ früh, dass wir schon vor 6 Jahren einfach sehr, sehr viel, also ungefiltert. Ich finde das englische Wort Low Intervention, finde ich immer so ein bisschen passender, aufgenommen haben. Was mir jetzt gut taugt, sind Weine. Also ich finde diese Natur, das verschwimmt ja gerade total, ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel, jetzt am Wochenende war der Michi Andres bei uns, also der arbeitet ja naturnah, aber seine Weine sind trotzdem klar und karg und das ist jetzt nur ein Beispiel, aber genau, oder auch Karl Schätzel und Jule, also wie die das machen, also das ist ja hat ja nichts mehr mit Bauernhof und es stinkt und es ist irgendwie so muffig und so, da kommt jetzt die Hefe dir entgegen, sondern das sind halt pure Weine, die ein bisschen weniger Alkohol haben. Und ja, ich mag, glaube ich, diese Kargheit ganz gerne. Ich weiß nicht, ob man euch damit was sagt. Also dieses sehr, ja, nicht so quietschige, sondern genau. Und da bin ich irgendwie, finde ich das gerade ganz spannend, was da passiert, auch bei den jüngeren Winzern und Winzerinnen.
Was ich interessant fand, war dem Punkt, als du damals ins Jakob gekommen bist und gesagt hast, okay, ich habe noch nicht mal irgendwie 3 Bücher gelesen oder wusste nicht viel über Wein. Jetzt auch mit deinem Wissen jetzt, was muss man, wenn man Sommelier sein oder werden möchte, was muss man über Wein wissen? Was sind so die wichtigen Dinge, die man sich selber aneignen müsste? Oder was findest du für dich selber sehr wertvoll, was du wissen musst, wo du dich auch selber up-to-date hältst? Hältst du dich up-to-date? Lernst du noch über Wein? Oder ist das so Daily Business, wo du automatisch mit Informationen gespeist wirst?
Ja, also man muss sich stetig weiterentwickeln und weiterbilden. Das ist auch Wahnsinn, was jetzt gerade so passiert, auch so in Osteuropa. Also es ist krass, wie sich das verändert. Ich finde, ja, schon, also erstmal muss man natürlich ein Interesse haben, weil ich glaube, jeder weiß, wenn man sich irgendwas reinschraubt. Ich habe zum Beispiel vor 2 Wochen so einen AI-Workshop gemacht und ich finde es interessant, aber es war jetzt nicht so meine Leidenschaft. Und ich merke so, ich bin, glaube ich, eher so ein Mensch, der, wenn ich was mag, dann kann ich mich da richtig reinknien und dann wird es auch gut. Aber ich kann so Sachen, Buchhaltung zum Beispiel, also könnte ich auch ohne ganz gut leben. Ja, ich bin froh, dass ich jemand Gutes habe. Und da bin ich auch so, da merke ich auch selber, da bin ich faul, da habe ich keine Lust. Und genau, erstmal muss man natürlich ein bisschen Interesse haben. Und ich glaube, wenn man so ein Weinbuch da mal aufschlägt, es gibt ja verschiedene gute. Und dann irgendwie dieses, okay, wow, ich fange jetzt bei Seite 3 an und dann bin ich aber auf einmal bei Seite 20, weil da irgendwas Spannendes zur Rebsorte, zu der Region. Und man liest nicht von vorne nach hinten, sondern so komplett durcheinander, komplett Chaos. Und dann, okay, man entdeckt da aber so Wahnsinn. Und dann steigert man sich ein bisschen mehr rein. Und ich finde ehrlich gesagt persönlich, glaube ich, WSET ganz gut, die gehen das ganz gut an. Die haben ja auch so Level 1 und 2 ist auch für Interessierte. Also wir haben auch zum Beispiel ein paar Aushilfen, tolle Aushilfen bei uns im Laden. Die machen dann Level 2 Kurs. Also die müssen jetzt nicht unbedingt das Diploma machen, aber Level 2 vermittelt dir schon ein Gefühl. Wie geht man an Rebsorten ran? Wo kommen die her ursprünglich? Wie verbreiten sich die Rebsorten weiter? Und genau, das finde ich eigentlich ganz schön. So, und ansonsten, ja, ist es so ein bisschen so, man verliert sich manchmal in so mittlerweile Webseiten oder Instagram-Seiten. Es gibt ja auch tolle Leute im Netz, die tolle Sachen machen. Ich meine, auf unsere Spanne der Aufnahme ist ja auch gerade sehr gering, aber so kleine Snippets, da lernt man ja auch schon ein bisschen was und dann sich die richtigen Leute.
Gibt es da jemanden, den du empfiehlst? Also irgendwelche, entweder Kanäle, denen man folgen sollte oder irgendwelche Magazine oder
ja.
Was du selber ganz spannend
findest? Also ich finde deine Insta-Seite schon ganz spannend. Da erfährt man was zu den Menschen, zu den Leuten. Man reflektiert ein bisschen, wie man selber vielleicht ist. Ich finde Toni Askitis fantastisch, der mir auch sehr kurzweilig einfach Sachen erklärt. Ich finde Wein am Limit, ne, obwohl es ein Shop ist, schaffen die es total, Geschichten zu erzählen, Emotionen rumzubringen, lustige Geschichten zu machen. Ja, ist einfach eine gute Unterhaltung, so in dem Sinne.
Aber auch mit ganz viel Fundamenten, ganz viel Wissen, das finde ich eben das Schöne dabei, dass sie sich auch neben dessen, dass sie eben mit manchen Sachen unterhalten möchten, gibt es immer zwischendurch Sachen, wo eben ganz, ganz viel Wissen transportiert wird auf jeder Ebene, dass es auch jeder versteht und dass auch jeder angesprochen wird. Also das finde ich relativ gut und smart und etwas, was dich auch auszeichnet, also Wein ohne Dresscode. Ich weiß gar nicht, ob es noch dein Slogan ist, aber es war ja mal dein Slogan, den du sehr intensiv auch gelebt hast und vor allen Dingen auch mit dieser Herzlichkeit. Ich erinnere mich da an eine Veranstaltung, die wir auch beide gemeinsam hatten. Es war damals von den CIA Weinvisionen, wo wir dich ausgezeichnet haben als Weinpersönlichkeit des Jahres. Und es war so unglaublich herzlich, welche Laudatio da auf dich gehalten wurde. Also es war ja so, dass ein Gast nach dem nächsten das Wort ergriffen hat und alle fast geweint haben. Das zeigt aber so diese Emotionalität, weil du halt Wein unkompliziert, natürlich und mit ganz viel Herz lebst. Wie machst du das? Also wie betrachtest du Wein? Hast du da irgendein Gefühl für? Wie bringst du Wein Leuten näher? Wie begleitest du mit Wein? Also was ist dein Geheimnis?
erstmal danke nochmal für den schönen Abend. Das war also auch in meiner Erinnerung eigentlich wirklich ein sehr, sehr besonderer, schöner Abend. Und danke für die tolle Auszeichnung und dass du den Weinladen St. Pauli besucht hast. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Und ja, wie bringe ich das? Ich glaube, ich sehe mich so ein bisschen als Vermittler zwischen der Winzerin, dem Winzer und dem Gast, dem Kunde, der den Wein trinkt. Und genau, eigentlich ist es ja unsere Aufgabe, so dieses Gefühl, was der Winzer, auch so den Gedanken, also was hat der Winzer, die Winzerin sich bei dem Wein gedacht, ja? Also wir reden jetzt halt nicht über den Supermarktwein, sondern wir reden über handgemachte Weine, die wir auch im Sortiment haben. Und genau, und das ist, glaube ich, so, dass die Leute gar nicht so dieses, ja, wie viel Gramm Restzucker, wie viel Säure und in welchem Fass und wann und so weiter, sondern dass wir eher so die Geschichten der Winzer, der Winzerin erzählen, dass wir das vermitteln, was so die Idee dahinter ist. Also was hat der Winzer sich dabei gedacht, was wünscht er sich, wo will er hin? Viele Winzer und Winzerinnen begleiten wir ja auch schon sehr lange und da können wir halt auch so vermitteln, ja, Wahnsinn, wie der sich entwickelt hat. Also dieses, ich glaube, auch Vertrauen, dass wir, genau, Wein ohne Dresscode hast du ja auch gerade schon gesagt, haben wir mal so ins Leben gerufen, weil uns hat uns das ein bisschen gestört vor 10 Jahren, dass ja, das Wein doch noch so ein bisschen sehr, ja, irgendwie angestaubt war.
Versnoppt, ja, und genau. Angestaubt, genau.
Und auch dieses so in den Weinladen gehen, ne? Also mittlerweile ist es ja auch aufgebrochen, aber früher waren Weinläden, da war das irgendwie, da war dann so ein Herr mit so einem Kordjackett, ja, in so einem dunkleren Raum. Und also ich kannte viele Menschen, die gesagt haben, oh nee, ich kaufe meinen Wein dann doch irgendwie, wo es irgendwie ein bisschen anonymer ist, als in so einen Weinladen zu gehen. Weil ich glaube, so diese alte Riege der Weinhändler, ne, das war dann einfach so ein bisschen verstörend. Und wir wollten einfach sagen, hier komm, Tür ist auf, komm rein, es ist Licht, es ist hell, wir haben ein bisschen moderne Möbel und genau, wollen das ein bisschen aufbrechen. Genau, mittlerweile ist es ja auch schon überall so, genau. Und das war so ein bisschen das. Heutzutage, also wir haben lustigerweise letzten Monat auch über unseren Claim gesprochen. Man ist ja selber in so einem Hamsterrad, ne? Wenn man selber in so einer Firma ist und dann überdenkt man ja noch nicht mal die Basics. Und dann haben wir gedacht so, ganz ehrlich, mittlerweile Wein, ne? Es gibt Weinpartys, es gibt Pop-ups, Winzer machen ihre Höfe auf, kommunizieren mit anderen, es gibt so Messen, die sind einfach moderner. Es ist ein bisschen peinlich, dass wir jetzt immer noch diesen Wein ohne Dresscode-Claim fahren, weil mittlerweile ist ja gar kein Dresscode mehr. Also wenn man so einer, ich glaube, wenn man so einem 25-Jährigen sagen würde, so, ey, weißt du, Wein war früher mal, da musste man sich ordentlich anziehen und da irgendwie, ne, musste man irgendwie gerade stehen. Das ist ja auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Deswegen haben wir das so ein bisschen beerdigt, sozusagen, den Claim.
Aber letztlich spricht es ja auch für euch. Aber wenn du Wein erklärst, arbeitest du da mit Metaphern? Also nimmst du dir irgendwas zur Hilfe, womit du den Wein erklären kannst? Oder erzählst du einfach aus dem Sein, aus dem Wein heraus?
Ja, also wir haben ja jede Woche Tastings. Also wenn ich so ein Tasting halte.
Man muss mit aber Gästen oder mit im Team?
Mit Gästen, genau. Ah, jede Woche, mittwochs machen wir unsere Tastings. Und ich muss ja aber dazu sagen, und das macht mir auch sehr viel Spaß, wir haben wirklich tolle Gäste. Also klar, es ist so ein bisschen St. Pauli-Publikum, das wir haben gar nicht so ein unbedingt Alter. Wir haben auch die 20-Jährigen, die kommen, wir haben aber auch so bis, keine Ahnung, 50, 60, also die Senioren. Und es ist ein wilder Mix aus Hardcore-Ultra-St. Paulis zu irgendwie, sag ich mal, Eppendorf, ein bisschen gediegener. Und das ist schön und ich glaube, das Thema Wein ist so dieser Schnittpunkt, wo dann viele Menschen sich drauf einigen können, ja. Und genau, aber wir haben jetzt nicht unbedingt die Fachleute bei uns im Laden. Also wir haben auch mal Gastronomen, die zu Gast kommen, da freue ich mich auch sehr, oder Feierabendwein bei uns genießen, aber so ein Tasting besuchen wirklich Leute, die Lust haben auf Wein, die aber beruflich was ganz, ganz anderes machen. Und ich mag das ehrlich gesagt ganz gerne, weil man merkt, dass man diese Menschen noch begeistern kann. Und man erzählt, klar, man fängt an, erzählt ein bisschen was zur Region, wo der Wein herkommt. Vielleicht versucht man so ein bisschen zu beschreiben, wie es dort aussieht. Vielleicht gibt es so ein paar Verbindungen zu einem, keine Ahnung, einem Essen. Oder hey, ihr habt doch sicherlich schon mal was von den keine Ahnung, Trüffeln aus Alba gehört oder dem und dem Käse. Und ja, daneben kommt der Wein her. Und dann.
Aber du bist nicht diejenige, die das mit Fußball vergleicht oder mit Autos oder mit Musik oder mit Stadtteilen in Hamburg oder? Nee.
Nee,
schon
gar
der
nicht.
Wein in sich selber und okay.
Genau, der Wein in sich selber und dann irgendwie Rebsorten. Man versucht halt so ein bisschen so runterzubrechen, ja, irgendwie, was die Rebsorte ausmacht. Und dann natürlich so zur Person, also zum Mensch hinter dem Wein, was er erzählt. Und ein bisschen lustige Anekdoten. Und dann, klar, manchmal gibt es auch Fragen, die Fragen zu beantworten, aber auch sehr, sehr low, ne? Und die Leute sollen einfach einen guten Mittwoch haben. Also sie kommen zwar auch, um was mitzunehmen und kaufen danach auch Wein, was sehr schön ist, machen sich auch Notizen, aber haben im Grunde genommen einfach irgendwie eine gute Zeit. Und das, muss ich sagen, liebe ich gerade sehr an meinem Job. Also ich möchte ehrlich gesagt, also ich habe auch Respekt vor Sommeliers und Weinleuten, die viel mit dem Fachpublikum arbeiten, aber da das könnte ich, glaube ich, jetzt gerade gar nicht mehr. Dafür bin ich, glaube ich, auch zu, ja, ich habe Lust, so Leuten irgendwie Wein zu zeigen, die einfach nur gutes Glas trinken wollen.
Und gibt es eine Geschichte über Wein, die du besonders gerne erzählst? Also sei es aus deinem Leben oder vom Winzern oder irgendwie so eine Lieblingsgeschichte, wo du sagst, die bringe ich auch, wenn sie jeder schon dreimal gehört hat, immer wieder gerne?
Nö, Lieblingsgeschichte nicht. Also schon viel, also wir kennen halt unsere Winzer persönlich. Also wir sagen öfters, wir haben irgendwie von jedem Winzer, den wir im Regalchen haben, die Telefonnummer und mindestens schon irgendwie eine Flasche Wein getrunken. Und wir haben halt diese persönliche Verbindung und das ist eher das. Und natürlich hat man manchmal so ein paar Quatsch-Sachen, die man erzählt. So ein paar Sachen, die von Henrik auch übergeblieben sind, so wie meine Weinprobe, ne, dass man das Glas richtig anfasst, dass man das Glas nicht in die Höhe hält. Also so ein paar, einfach so ein paar, genau, so ein paar. Und am Ende, Silvio, weißt du, ich glaube, wir erleben ja jeden Tag irgendwas Neues. Also kein Tasting ist gleich, was auch schön ist, weil jetzt hatten wir ja zu Besuch Christian Krack und Andres. Und ich glaube, beim nächsten Tasting kann ich von denen, was die erzählt haben, wieder was berichten. Jetzt machen wir den Podcast. Vielleicht, weißt du, vielleicht fällt dein Name beim nächsten Mal bei einem Tasting. Ich glaube, das ist eher so Tagesform, dass wir so aus unserer Bubble auch erzählen, was wir erleben und dann weitergeben und warum der Wein jetzt im Regal ist, weil das und das haben wir erlebt. Wir waren da und deswegen steht er jetzt hier und das.
Endlich mal ein positives Schneeballsystem, also wo Dinge und Geschichten sich weiterentwickeln. Gibt es denn Weinwörter, wo man sagen kann, daran kann man Stefanie erkennen oder welche, die du niemals benutzen würdest, die dich aufregen, wenn du das bei jemand anderem hörst?
Ja, ich mag so Sachen wie irgendwie so, ich mag dieses, das ist so ein, vielleicht so ein Männerding auch so bei einigen, so was Männeriges, so geiler Stoff und dann das Glas dann so wild schwenken und dann und irgendwie so sich so, weißt du, behaupten und irgendwie so irgendwie sich gegenseitig zu übertrumpfen. Das erlebe ich manchmal selber in der Weinbar, das erlebe ich auch, wenn ich mal irgendwie auf einer Verkostung bin. Das tönt mich total ab, das finde ich nicht schön. Ich finde aber auch so, ja, keine Ahnung, ich finde, auf der anderen Seite, was Mädels gerne machen, irgendwie ein Weinchen trinken, finde ich auch schwierig. Also, das wird man von mir auch nicht hören, dass ich mal ein Weinchen trinke. genau, und ja, also so dieses einfach so ein bisschen Platte, weißt du, oder irgendwie aus der Flasche trinken, weil es gerade witzig aussieht, irgendwie finde ich auch irgendwie doof. Ja.
Aber welche Rituale um Wein beeindrucken dich? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, wenn das jemand macht, zelebriert, dann geht mein wie du vieles Herz auf?
Unterschiedlich. Also wir haben auch so einen kleinen Weinstammtisch. Wir sehen uns da irgendwie alle 6 Wochen und analysieren mal wirklich, ne? Sitzen an einem Tisch mit Leuten vom Team und Externe. Und das ist halt total schön, mal wirklich über Wein zu reden und analysieren, so ein bisschen so. Ich finde es immer so, ist wie so ein Puzzle, ne? Also man fängt ja auch mit so einem 1000-Teile-Puzzle an irgendwo und so geht man ja auch den Wein, wenn man den Blend probiert. Also ich finde es super spannend, dass man so gemeinsam spricht und dann sozusagen sich das zusammenpuzzelt. Das finde ich total schön.
Und da werdet ihr richtig nerdig, da geht ihr richtig in die Tiefe und also ja. Wahrscheinlich auch nicht mit Restzuckerwerten, aber dass ihr einfach sagt, boah, und jetzt kommt der die 25% Neuholz auf.
Ja, sowas. Und auch irgendwie so ausschließen, ey, was, lass uns doch erstmal rangehen, was könnte es denn gar nicht sein? Und das auch sehr respektvoll, weil ne, das, was ich gerade gesagt habe, dieses Männerige, da gibt's auch Leute, die dann irgendwie ein Glas Wein bekommen und nach 5 Sekunden sagen, hier, Nebbiolo. Und das finde ich so respektlos, weißt du, weil andere Leute ja auch noch irgendwie, weil wenn einer irgendwas in den Raum wirft, weißt du, dann ist man total befangen, weißt du? Gerade wenn dann noch jemand vielleicht vermeintlich Ahnung hat und einfach respektvoll gemeinsam sprechen, hey, was könnt's, lass uns doch mal was ausschließen und dann so ein bisschen diskutieren. Also das macht total viel Spaß und ich finde es auch schön, wie auch Leute aus meinem Team und auch andere jüngere Menschen Worte finden, Weine zu beschreiben. Und wenn was, ja, ich finde Winzer zu beobachten auch ganz schön, weil wenn man die sieht, die gehen nicht so hampelig mit dem Wein um. Da wird die Flasche Wein aufgemacht, da wird getrunken, ja, und das finde ich eigentlich auch ganz schön. Ich finde manchmal sind so Weinleute oder Sommeliers oder generell, weil Leute die Wein trinken, immer zu, keine Ahnung, als wäre es der heilige Gral, aber es ist ja nur ein Getränk, also das schönste Getränk der Welt, aber es ist ja, ne, irgendwie... Beobachte gerne Winzer, wie sie dann so Flaschen aufmachen, wie sie sich was einschenken, wie lange sie nachdenken und ja, wie sie dann das beschreiben und auch beschreiben, wie sich der Wein verändert. Das ist ja auch schön, ne? Also Michi hat auch gesagt, den komischen habe ich gestern noch in Deidesheim probiert, hier in Hamburg ist irgendwie was anders und er konnte es selber nicht beschreiben, aber das ist ja auch ein Zeichen, dass Wein einfach so ein lebendiges Produkt ist und das irgendwie, ja, schön. Ich beobachte gerne andere Menschen, aber ich mag diese Mädchen nicht, die dann die Gläser irgendwie so mit der ganzen Hand halten. Und ich mag auch diese männerig, so geiler Stoff, so das nicht. Aber alles andere habe ich gar kein Problem mit.
Ich finde die Betrachtung mit den Winzern total spannend, weil ich das anders eingeordnet hätte und gedacht hätte, dass wenn Winzer probieren, die immer versuchen, alles irgendwie nerdig aufzulösen und wie ist da das Verhältnis von XY oder wie kommt das da rein? Aber jetzt, wo du es erwähnst, kann ich mich an ganz viele Situationen erinnern, wenn Winzer dann wirklich gelöst sind und einfach trinken, also einfach Spaß mit dem Wein haben und es genießen, dass die eine ganz andere Losgelöstheit haben, was viele Kollegen oder manchmal auch viele Kunden nicht können, weil die immer das Gefühl haben, sich da gedrungen zu fühlen, dann irgendwas dort sagen zu müssen oder analysieren zu müssen und die Losgelöstheit dabei überhaupt nicht leben können. Wie gehst du persönlich mit enttäuschenden entweder Begegnungen oder Weinen um? Also wenn du jetzt irgendwie einen Wein bestellt, servierst oder bei einer Probe bekommst und der liegt dir überhaupt nicht? Würdest du es weiter trinken? Würdest du den Wein kritisieren? Würdest du darauf aufmerksam machen? Bist du kritisch oder nimmst du das dann hin und sagst, so hat jeder seinen Geschmack?
Nö, ich bin, glaube ich, schon ehrlich, auf jeden Fall. Also ich habe ein großes Manko. Ich kann nicht lügen. Also meine Freunde checken das sofort. Also es fällt mir schwer. Ich bin da nicht so für getan. Ich bin auch immer so Fan des offenen Wortes und irgendwie ganz klar besprechen, was man erwartet. Damit fährt man eigentlich ganz gut. Und ja, also wenn jetzt jemand einen Wein aussucht und der ist davon begeistert und ich bin eingeladen, dann sag ich jetzt nicht am Tisch, was das für Wein oder das, ne, ist ja gar nicht gut. Also wenn er jetzt sauber ist und nicht fehlerhaft ist, dann probiere ich davor einen Schluck. Aber man kann ja auch mittlerweile einfach so, ne, man hat dann sein Glas, stoßt an und muss ja auch nicht trinken. Das muss ja dann auch nicht nachgeschenkt werden. Also das, ne, da bin ich schon, ich glaube immer, man muss immer ein bisschen die Situation betrachten, weißt du?
Stell dir mal vor, ein Weinglas auf dem Tisch, dahinter die gewaltige Silhouette der Anden. Und in diesem Glas steckt nicht einfach nur Wein, nein, da steckt Berg, Höhe, Sonne, Nacht und ein bisschen Mondlicht. Das Weingut Andeluna hast du bestimmt schon mal gehört. Und der Name Andeluna ist kein Werbekunstgriff, kein Marketingtrick, sondern eine bewusste Kombination aus Andes und Luna, also den Anden und der Mond. Und ich finde, man versteht ein Weingut, eine Situation viel besser, wenn man es an einem Wein, an einem Beispiel festmacht. Also nehmen wir zum Beispiel den Malbec 2019 Passionado. Ein Wein, der nicht schleichen will, sondern mit einem gewissen Aufmerksamkeitsbedarf auftritt. Aber, und das sei an dieser Stelle gesagt, dieser Wein tut mehr als nur Eindruck schinden. Er erzählt Herkunft. Er zeigt, was möglich ist, wenn Menschen, Reben und Berg zusammenarbeiten. Das Haus Andeluna wurde 2003 gegründet, im Tal von Topogato, im Uco Valley, in der Provinz Mendoza, in Argentinien. Und der Initiator des Ganzen war Ward Lay Jr. Ja, genau. Jener Sohn einer US-Snack-Ikone. Nein, Quatsch. Der Snack-Ikone. Also zu denen auch die Lay Chips, die hast du bestimmt schon mal gehört, aber auch Pepsi gehört. Und das erzähle ich dir nur, damit du weißt, Geld war da. Also er ging hin und kaufte Weinberge in den Anden. Aber nicht einfach nur, um diese zu besitzen, sondern um etwas wirklich ganz Besonderes zu erschaffen. Und so verband er sich mit keiner geringeren als der renommierten argentinischen Familie Reina Rotini, um gemeinsam Weinbau auf extrem hohem Niveau zu betreiben. Im Jahr 2011 übernahm die Familie Barale aus Brasilien und Argentinien die Führung und stützte das Ziel: Wir machen Bergwein, aber stilvoll. Das Besondere, Andeluna sitzt auf etwa 1300 Meter Höhe. Das ist nicht flaches Weinland, das ist Bergwein mit Anspruch. Und das Besondere dabei ist, dass sie nicht nur ihre eigene Situation damals, also vor 20 bzw. 10 Jahren erkannt und analysiert haben, sondern dass sie damit eben auch wegweisend für die gesamte Weinwelt sind. Denn auch in Europa geht man mittlerweile höher und höher in die Weinbergslagen, um der Klimasituation zu entkommen. Und einer der Vorreiter war dafür Andeluna. Also es geht um den 2019er Passionado Malbec von Andeluna. Kurz die Fakten. Rebsorte 100% Malbec. Malbec ist bekannt, oder? Also die Rebsorte aus Südwestfrankreich, genauer gesagt aus dem Cahors, wo sie mehr unter dem Namen Côte bzw. Auxerrois bekannt ist. Sie war ursprünglich eine der 6 zugelassenen Rebsorten für Bordeaux-Weine, verlor dort aber an Bedeutung, weil sie frostempfindlich ist und dünne Schalen besitzt. Typisch für Malbec, um das Ganze zu komplettieren, sind die tiefdunklen, fast tintigen Farben, ein hoher Tanningehalt, intensive Aromen von Brombeer, Pflaume und Veilchen, was wir auch ganz extrem in dem Wein spüren. Und auf kalkhaltigen Böden zeigt der Malbec eine straffe Struktur und erdige Noten, während er auf Lehm, Schwemmland weicher und fruchtbetont wirkt. Auf die Böden von dem Passionado komme ich später zu sprechen. Seine Vielseitigkeit und seine Fähigkeit, Terroir absolut deutlich abzubilden, macht ihn zu einer der interessantesten Rebsorten im internationalen Weinbau. Aber kaum irgendwo kann man diese Rebsorte so perfekt handeln wie im Cahors oder im Mendoza. In Argentinien fand der Malbec im 19. Jahrhundert durch den französischen Agronomen Michel Armé Puget ideale Bedingungen und eine neue Identität. Das trockene, kontinentale Klima der Andenregion Mendoza schützt die Reben vor Krankheiten, während die Höhenlagen von 800 bis wie bei Andeluna 1300 Metern für außergewöhnliche Tag-Nacht-Temperaturunterschiede sorgen. Dadurch entstehen Weine mit eben dieser dichten Farbe, diesen üppigen Tanninen, dieser konzentrierten Frucht und gleichzeitig, und das wirst du bei diesem Wein richtig merken, einer bemerkenswerten Frische. Die paradox wirkt, sonst nirgendwo so in dieser Art anzutreffen ist und für den argentinischen Stil steht. Was der ist? Probier einfach den 2019er Passionado Malbec von Andeluna. Aber um es in Worte zu kleiden, der argentinische Malbec zeigt weniger rustikale Noten als sein französisches Pendant. Dafür sorgt er für mehr saftige Schwarzkirsche, ganz reife Pflaumen und einer ganz zarten floralen Eleganz. Heute gilt Malbec aus Argentinien als vinologische Signatur, als ein Symbol für nationale Identität, das Terroir, Handwerk und Höhenlagen in einer unverwechselbaren Stilistik vereint und dafür mitverantwortlich ist ohne Frage das Haus Andeluna. Okay, Haken dran, die Rebsorte. Herkunft: Topogato im Uco Valley, Mendoza, ca. 1300 Meter über dem Meer. Die Böden: alluviale Sedimente, steinig, gut drainiert, ideal für hochgelegene Weinberge. 12 Monate französische Eiche, 50% davon neue Fässer, 25 im ersten, 25 im zweiten Gebrauch. Danach mindestens 8 Monate Flaschenreife. Und das Ergebnis ist kein Wein, der nach 2 Schlucken schon wieder abtaucht, sondern einer, der bleibt. Der Eindruck, der Erinnerung schenkt und genau das liefert, was Profis, aber auch Weinliebhaber, Weingernetrinker einfach mögen und in dem Wein suchen. Vielen Dank für dieses ganz besondere Weinerlebnis, dem Hause an der Luna und natürlich dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Aber es gibt auch, was ich auch, wo ich dann auch ehrlich bin, ne, wenn man so Winzer, Winzerin ist, dann kann man sich ja Sortimente anschauen. Egal, ob es bei uns ist oder bei einem anderen Händler oder in einem Restaurant. Man sieht ja so ein bisschen eine Stilistik und von dem Laden, ne? Und so, man sieht ja auch, dass die Leute sich Gedanken gemacht haben. Und dann, genau, wenn dann irgendwie ein Winzer kommt, der so gar nicht passt, also bei uns jetzt, du bist Beispiel, so ein, weißt du, so ein ganz klassisches, stell dir vor, so ein ganz klassisches Moselweingut, die haben das Etikett seit, was auch nicht falsch sein muss, aber genau, also kein bekanntes Weingut, sondern eher so ein unbekannteres Weingut, die irgendwie 80% süß produzieren, die irgendwie auch noch nichts von Bio gehört haben, die dann manchmal zu uns in den Laden kommen und sagen so, hier, das wäre doch was. Und dann denke ich so, aber schau dich doch mal um. Also
warum? Warum wäre das was für uns?
In dieser Reihe, und das finde ich manchmal, also, und da bin ich dann schon ehrlich und sage so, hey, du Fair Point, aber wir versuchen hier irgendwie Bio und nachhaltig kleine Winzer, wir verkaufen wenig Süßwein, leider irgendwie wirklich trocken. Du siehst auch die, ja, es ist alles ein bisschen anders als bei dir. Und da sage ich dann schon auch so, hey, das ist nicht dein Laden irgendwie. Also warum, wie kommst du auf uns? Und es passiert leider ganz oft, weil manchmal auch so die Winzer im Vertrieb auch sehr blind sind irgendwie, finde ich. Sie gucken auch nicht so, passe ich da jetzt rein, sondern schicken Stumpfpakete und das nervt auch so ein bisschen, ne? Das kennst du ja wahrscheinlich auch zugute, genau. Hm.
Sollte der Weinhandel da im Allgemeinen Verantwortung übernehmen? Also, wenn du verschiedene Sachen angesprochen hast, wie Entwicklung in der Weinszene im Allgemeinen, wie Nachhaltigkeit, wie Bio, nicht Bio, gibt es da Aufgaben vom Weinhandel, die er übernehmen sollte, wo du eure Aufgabe irgendwo auch siehst?
Auf jeden Fall. Also jeder Weinhandel kann ja aufnehmen, was er will. Und es gibt ja auch für jeden Wein irgendwie eine Zielgruppe. Aber ich finde, so Verantwortung ist so diese Preisgestaltung und dieses sich gegenseitig irgendwie die Preise kaputt machen, finde ich schon sehr, sehr schwierig. Und diese ganzen Rabattgeschichten und hier gibt's noch was extra und da gibt's noch, keine Ahnung, einen Käsehobel. Und dann hier versandkostenfrei. Und ich glaube, dass es auch nicht gut ist. Also am Ende hast du ja auch die Kunden, die du dann damit irgendwie ziehst. Aber ich glaube, dem Produkt gegenüber, gerade die ausländischen Winzer und Winzerinnen können ja das teilweise gar nicht kontrollieren, ne? Wenn dann sich zwei Weinhändler gegenseitig betteln und dann ist dieser Wein einfach nichts mehr wert. Weißt du, es gibt ja genug Beispiele leider so. Und das finde ich halt sehr, sehr schade. So, und da kriegst du dann auch nicht mehr den, also wie soll denn dann, wenn der Gast oder der Kunde dann mal 10 Euro für so einen toskanischen Wein bezahlt hat, warum soll er dann wieder 16 bezahlen? Also es macht, also ist ja auch dumm. Nur für so eine kurze, für so einen kurzen Abverkauf, also das finde ich so ein bisschen, finde ich schwierig irgendwie. Mag ich nicht. Aber ich weiß auch, dass es diese Händler geben muss und genau, ja, mal schauen. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie lange so ein kleiner Weinhändler wie wir halt das noch machen können. Genau, keine Ahnung, aber am Ende, weißt du, würde ich, glaube ich, lieber irgendwie den Laden zumachen, als dass ich mich in sowas irgendwie reindränge. Das ist einfach nicht fair, den Produzierenden.
Also Fairtrade ist für dich absolut wichtig und sowohl von Produzenten als auch von Zulieferer als auch für eure Seite, was genau, du total unterstützt und lebst. Wo ist das größte Problem dabei? Also ist es in der allgemeinen Preisgestaltung in der Relation zum Onlinehandel zum Beispiel, oder ist es im gesamten, das soll jetzt auch nicht zu jammerig werden, aber im gesamten bürokratischen Aufwand, oder ist es in der Kostenrelation, dass wenn du so einen kleinen Handel hast, du kannst ja nur so und so viel Flaschen verkaufen, hast aufgrund der allgemeinen Marktsituation ja vielleicht eine Preisspanne von, manchmal sind 10%, manchmal sind 20% in der Relation zu dem normalen Endverbraucher- oder Privatkundenpreis, den man findet. Also du wirst ja davon auch irgendwo nicht reich. Wo siehst du die größten Probleme im Augenblick für so einen stationären Weinhandel, wie ihr ihn habt?
Also stationär, genau, wir haben ja so eine Kombi, ne? Also wir haben ja auch den Weinladen sozusagen auf St. Pauli. Aber beim stationären Handel, also wenn ich jetzt nur das Ladengeschäft hätte, dann wird es auch nicht so unbedingt reichen, weil da sind ja wenig Parkplätze und so weiter. Also wir haben ja auch einen Lieferservice und beliefern ja auch ganz viel. Und genau, alles, was sozusagen online gekauft wird, geht aus unserem Lager heraus direkt. Also so eine Kombi. Und ich glaube, ich meine, man sieht das ja auch bei Leuten, man muss sich ein bisschen breiter aufstellen. Also es hat uns ja auch so ein bisschen Corona gezeigt. Und ich meine, Silvio, du bist das beste Beispiel. Ich meine, du bist Sommelier und bist jetzt hier so ein Tontechniker. Ja, also Wahnsinn, irgendwie wie toll du das machst und wie du dich da reinfuchst und schneidest selber und so weiter. Und so muss sicherlich auch sich ein Sommelier und Weinhandel größer aufstellen. Also du musst halt vielleicht irgendwie so ein bisschen ein Trinken vor Ort. Bei uns kaufen die Leute ja nicht kistenweise, sondern die holen sich so für, hey, heute Abend habe ich einen Gast oder ich will heute Abend ein Glas Wein trinken. Und die holt sich dann eine Flasche, zwei Flaschen. Und genau, aber diese Kombi aus, ja, wir können auch liefern, wir haben Lager, wir können mit UPS schicken, wir machen ein bisschen P2P. Genau, wir sind ja sehr, sehr breit aufgestellt. Das ist, glaube ich, so eine Kombi, die bei uns gut funktioniert. Genau, aber Herausforderung, ich habe ja gerade schon gesagt, Buchhaltung, ey, und diese ganze Bürokratiekram, dieses irgendwie Verpackungen in Umlauf bringen, Biokontrolle, das ist schon tough und das ist natürlich krass. Also wir müssen da natürlich auch durch, aber das ist Wahnsinn, dass so kleine auch genau, also die gleichen Geschichten durchleben muss, genau.
Gibt es für dich selber, weil du es vorhin angesprochen hast, auch mit AI und ihr aber ja auch relativ groß geworden sind, irgendeine digitale Wunschlösung für einen Weinhandel, die es noch nicht gibt, also wo du sagst, boah, das wäre cool, wenn es sowas gäbe.
Ja, also ich sag immer, also es wäre natürlich schön, wenn man, es gibt ja so digitale Sommeliers und so weiter, aber wie man so im Laden berät, ne? Leute kommen rein, haben keine Ahnung, kochen was abends und genau, sich so herantasten, hey, was ist eigentlich der richtige Wein für dich? Das wäre halt super, wenn man sowas irgendwie digital, das kann man sicherlich auch bald irgendwann, aber so ein bisschen so eine Persönlichkeit reinbringt, oder? Auch spannend, es gibt so viele Weine und woran soll man sich orientieren, aber es gibt ja so ein paar Vorbilder, also ne, der mag das sozusagen und ich habe so ein bisschen so einen ähnlichen Geschmack wie der und dann probiere ich mal was Neues, also vielleicht, ja, vielleicht sowas, aber ich weiß auch gar nicht genau, ob die Leute das unbedingt wollen, ich finde Wein ist ja immer noch super emotional, also viele Leute kommen auch direkt ins Lager oder kommen in den Laden und bestellen dann online, also so, weil ich glaube, beim Wein ist vielleicht auch viel noch so dieses persönliche Miteinander sprechen. Ja.
Ich glaube schon, dass beim Wein, wenn du es damit vergleichen würdest, ein digitaler, ein AI, ein KI-Sommelier, der weitaus besseres Sommelier ist, weil er viel mehr Wissen hat, weil er wesentlich analytischer vorgehen kann. Aber der Mensch selber bringt so viel mehr rein und man merkt, wie viel Wissen man eigentlich in dem Sinne eigentlich auch gar nicht vielleicht braucht oder dass das manchmal verwirrend ist, sondern dass dieser menschliche und dieser dann auch energetische Aspekt dann wesentlich wichtiger ist und das Ganze auf eine ganz andere Ebene hebt, was ja dann Wein letztlich auch ist, also dass man Wein punktuell und minutiös ganz anders empfinden kann, was du vorhin auch erwähnt hast mit dem Beispiel Deidesheim und Hamburg, dass man den Wein ganz anders empfindet, das haben wir mit der Urlaubssituation manchmal und so kann, und das kann eine KI wahrscheinlich nicht, der Mensch dann genau auf die Situation, wenn er die entsprechende Menschenkenntnis hat, darauf eingehen und reinfühlen und eine ganz andere Empfehlung geben, als man es rein aus der Analytik heraus machen würde. Also daher, Mensch ist schon, glaube ich, ganz, ganz wichtig und wird wahrscheinlich auch dadurch nochmal anders überleben und zeigt, was Wein ist. Es ist immer so eine Frage, was ist er eigentlich? Weil wie würdest du einem Nichttrinker erklären, warum Wein so faszinierend ist?
Ich wollte noch eine kurze Sache sagen, die zu dem anderen gerade passte. Das ist, glaube ich, ganz spannend. Ich finde auch so, also Wein ist ja auch so ein gutes Mitbringsel, ne? Das bringt man Leuten mit. Also weltweit hat man eine Flasche Wein, man sieht es in Filmen, im Fernsehen und so weiter. Es ist immer dieses Thema Pralinen, Blumen oder Wein, ja? Und ich finde es so lustig, weil wenn jemand Blumen kauft, dann, oh, was für ein schöner Strauß. Aber der quasi schenkt, holt er jetzt nicht die Story raus, so von wegen, ja, das ist von meinem Floristen um die Ecke und die Inge hat sich da so mega Mühe gegeben und so weiter. Genauso mit den Pralinen, ne? Das ist eine schöne Verpackung, sieht toll aus und fertig. Beim Wein, jeder, der Wein verschenkt, der gibt nicht nur die Flasche, sondern der hat noch einen Text, so von wegen, ja, ey, weißt du, das ist irgendwie, den mag ich total gerne trinken. Oder den habe ich hier aus dem Handel, kennst du den und den? Der hat mir das und das empfohlen. Oder irgendwie haben wir aus dem Urlaub mitgebracht. Also dieses, du kriegst ja immer einen Text, wenn du eine Flasche Wein geschenkt bekommst, ja? Mhm. Also geht dir wahrscheinlich auch so, ne? Wenn dir jemand eine Flasche Wein schenkt oder schickt oder so, dann immer mit einer Geschichte. Warum? Also nie kommentarlos. Also Blumen und Pralinen kriegst du kommentarlos. Und deswegen nochmal zurück auf dem anderen, dieses KI-AI, automatisiert, nur online. Also das Wein ist halt super emotional bei allen. So, es ist sehr schön zu beobachten.
Und beim Wein als Geschenk, das finde ich eben total spannend. Interessanterweise hätte ich Pralinen gar nicht mehr auf der Liste. Das wäre für mich 80er gewesen, wo man die Pralinen mitgebracht hat. Aber to- interessant. Und ja, mittlerweile gibt es ja auch wirklich tolle Schokoladenläden, die tolle Pralinen machen. Und ja, dazu hat man aber selten so diese wirklich tiefgründige und hochemotional verbindende Geschichte wie beim Wein. Ja. Und beim Wein hat man oftmals noch diesen Nacheffekt. Also Pralinen werden innerhalb von 1, 2, 3 Tagen gegessen, dann die Blumen, die verwelken innerhalb von einer Woche oder anderthalb und dann werden sie vielleicht nur irgendwann mal im Idealfall getrocknet, aber das passiert eher selten, meistens verbrannt oder weggeschmissen. Und beim Wein, der wird nach 1, 2, 3 Monaten dann irgendwann mal aufgemacht und dann hat man doch mal diese nachträgliche Verbindung. Im Idealfall, wenn der Wein dann wirklich super war, wenn man sich an die Geschichte erinnert, ist man dort nochmal zugegen und vielleicht kriegt man sogar einen Anruf und sagt, boah, der Wein, den wir da bekommen haben, das ist ja wirklich, und wo hast du den her und genau, was war die Geschichte? Und somit lebt man im Prinzip oder trägt sich dieser Abend weiter in eine komplett andere Dimension, die man noch gar nicht eruieren kann. Und das finde ich spannend. Mein Ratschlag ist immer dabei, den Wein bitte auch irgendwie zu beschriften. Entweder einen Aufkleber drauf, irgendwie mit einem Silberstift da was drauf zu schreiben. Weil es ist so oft, auch wenn es dann irgendwo in dieser Schnelligkeit untergeht, wo habe ich den Wein her? Und das ist dann schade. Also daher den Wein markieren, irgendwie einen Anhänger dran. Und dann hat Wein nochmal eine ganz eigene Dimension des Schenkens, weil es Persönlichkeit ist. Es ist zwar nicht selber hergestellt ist, also meistens nicht seitens des Winzer, aber es ist ganz viel Persönlichkeit, die man mitgibt oder eine Geschichte, die man dort mitträgt oder seinen eigenen Geschmack verschenkt. Würdest du lieber deinen eigenen Geschmack verschenken oder mit dem Geschenk den Gegenüber versuchen zu sehen?
Schon checken, was der gerne trinkt. Also wenn das jemand ist, der irgendwie der Schaumwein nicht verträgt, dann ist es natürlich nicht so sinnvoll. Aber ich gucke immer, dass wir immer was Neues, so was neu im Sortiment haben, dann irgendwie verschenke. Genau. Witzig ist auch, wenn du so einen Wanderpokal hast, ne? Wenn dann Leute sagen, ja, keine Ahnung, ich habe das mal mitgebracht, hat mir jemand gebracht, ich weiß nicht mehr. Deswegen das Thema mit Beschriften ist sehr schlau.
Mit dem Wanderpokal finde ich ja cool. Und wenn man dann so ehrlich, das spricht ja wieder für deine Ehrlichkeit, zu sagen, ich weiß nicht mehr, wo der her ist, aber ja, du.
Das ist auch nett,
versuch
dann
du den mal. Total witzig, ja.
Enttäuschung und manchmal hat man eine große Überraschung. Aber ey, ganz ehrlich, wie viele Wanderpokale sind im Umlauf? Also glaube ich ganz, ganz viele. Wenn man ins Regal greift, oh shit, ich muss was mitbringen und dann, genau.
Ja. Ist gerade im Februar, März immer sehr auffällig, wenn die ganzen Weihnachtsgeschenke dann irgendwie weitergetragen werden. Aber wenn wir gerade beim Handel sind, findest du in Wein investieren, spekulieren, findest du das reizvoll, findest du das ehrenvoll, findest du das völlig deplatziert? Also es ist ja, letztlich ist es ja ein Business auch, aber steht das auf deiner Agenda oder sagst du, nee, Wein ist zum Trinken da?
Nee, also ich habe das nicht, ich kaufe zwar so ein paar Weine und dann versuche ich die ein bisschen später quasi im Weinladen auszuschenken, also da schon, dass man ja so ein bisschen so einen Stock aufbaut, dass man ein paar ältere Jahrgänge zeigen kann und so, aber eher so zum Trinken, nicht zum Verkaufen. Ich finde es super spannend, das Business, das fehlt vielleicht noch in meinem Lebenslauf, da mal irgendwie tiefer reinzugehen. Sind ja, was sind das, 3% der Weine, die produziert werden, irgendwie für Investment? Aber ja, ich finde es spannend, total spannend. Aber jetzt wäre jetzt nicht so meins, ehrlich gesagt. Nee. Mm-mm. Machst du das?
Ich mache es für den Eigenkonsum, dass ich Wein sammle von bestimmten Produzenten und die einfach zur Seite lege, weil ich genau weiß, wenn die dann irgendwann so trinkreif sind, dass ich sie total gerne selber genießen möchte. Also manche Moselwinzer, ein Kalifornier habe ich, Burgunder zum Teil, von der Rhone habe ich Weingüter, dass ich nach 10, 20, 30 Jahren, wenn ich sie dann irgendwann trinken möchte und jetzt, als ich angefangen habe, macht sich das jetzt langsam bezahlt, könnte ich sie mir trinkreif überhaupt nicht leisten oder wollte sie mir nicht leisten. Also da mache ich es in diese Richtung, aber mache es nicht aus kommerziellen Gründen, dass ich sie irgendwann mal verkaufe, sondern dann so diesen kleinen Stock, wo ich sage, das tue ich mir zur Seite und kann sie dann irgendwann mit viel mehr Leichtigkeit, Leidenschaft und Freude genießen, als wenn ich sie jetzt trinkreif dann irgendwo kaufen müsste und wüsste eben auch, wie sie gelagert sind. Weil das weißt du manchmal nicht, wenn du den dann irgendwo kaufst, jetzt bei XY, wie der Wein die letzten 10, 20, 30 Jahre dann irgendwie verbracht hat. Und ich mag halt gereifte Weine. Also daher für mich selber, ja, es ist ja auch eine Art des Spekulierens, also in die eigene Geschmackstasche, aber nicht zum Verkauf.
Ja, das ist auch schön, super.
Aber es ist dann eben auch, wenn man so anfängt, trendabhängig, ist der Weinhandel verantwortlich für Trends? Setzt du selber Trends? Kann man Trends setzen? Wir als Sommeliers, sind wir dafür verantwortlich, dass wir halt immer was Neues haben und Trends dann irgendwie intensivieren oder begleiten? Zählt das zu unserer USP, dass wir in den Trends unsere eigene Stilistik finden? Und welche Trends lassen dich irgendwie schmunzeln, wo du sagst, ey Leute, ihr meint das nicht im Ernst, oder?
Ja, also finde es schon, aber ich glaube, das macht man, glaube ich, gar nicht so bewusst, sondern ich glaube, man hat eh auch immer Lust auf Neues. Also ich kenne auch viele Sommeliers, die oder Weinhändler, die einfach sagen so, ey, es reizt mich, Spaß daran, tolles neues Weingut. Ich glaube, das ist eher gar nicht so, ne, dass man sich das unbedingt vornimmt, sondern dass es irgendwie so passiert. Aber ich finde auch, also was ich total spannend finde, gerade auch so Bordeaux wieder. Also Bordeaux habe ich lange Zeit, fand ich irgendwie so ein bisschen langweilig und bräsig, aber so kleine Chateaus, irgendwie Wahnsinn, also toller, also so einzigartig, das so schmeckt halt nur Bordeaux, das kannst du nirgendwo anders nachmachen und das ist ja nichts Neues, ja kein Trend, aber ich freue mich voll, ich war letztens in einem Restaurant in Hamburg, die hatten halt so ein 97er, also ein kleines Chateau irgendwie offen, das war perfekt, so, es war dann auch eine junge Sommeliere, die sagt, es ist nicht ein toller Wein und das ist ja schön, das ist ja auch so, dass so Sachen wiederkommen. Es muss ja nicht immer neu sein, sondern so man kann ja auch einfach Weine wiederbeleben und auf die Karte zurückbringen, wo man vielleicht eine Zeit lang dachte, okay, komm, ich guck mal in die andere Richtung erst. Und ich glaube, das passiert soweit. Und jeder hat ja seinen roten Faden irgendwie so ein bisschen. Und genau, ich glaube, so jeder hat so sein Ding. Ich, manchmal fragen uns die Leute, kauft ihr nach Etikette? Das ist natürlich Quatsch. Also ich liebe meine Gäste und Kunden. Manchmal sind sie auch so, oh mein, ne, da muss man auch so ein bisschen sie zurechtrütteln. Und nein, das machen wir natürlich nicht. Aber ich erzähle immer, dass wir halt mit auch jungen Menschen arbeiten, die gerade übernommen haben, ein paar Startups, die halt angefangen haben, neue Wein zu machen. Und die haben natürlich ein anderes Etikett. Also die wollen jetzt, also warum sollten sie auch irgendwie Retro irgendwas machen? Und dann, genau, ist es manchmal dann auch so ganz klar bei den Leuten. Also wir kaufen natürlich nicht nach Etikett. Aber da sind natürlich gerade wilde Sachen irgendwie auf dem Markt, ne? So, ich finde so Wortspiele, finde ich so ein bisschen komisch. Also mag ich manchmal nicht so gern. Oder irgendwas Gemixtes irgendwie so mit, keine Ahnung, Energy oder so. Das finde ich jetzt auch nichts mit Wein zu tun. Das ist dann eher so ein Drink aus dem Kiosk oder so, ne? Also Riesling Energy, hab ich letztens gesehen. Genau, alkoholfreier Wein, ich weiß, es wird immer mehr das Thema, haben wir auch ein bisschen, beziehungsweise wir haben eher so Alternativen wie Muri und Geiger, was ich spannender finde, weil es ein bisschen trinkiger ist, aber genau, alkoholfreier Wein reizt mich gerade auch überhaupt gar nicht.
Ich bin in der Tat wieder zum Klassiker geworden, also ich finde es total spannend, was du auch erwähnt hast mit Bordeaux und mag es, mich auf die Klassiker zu besinnen, wenn man so schnell und teilweise so blind durch die Weinwelt oder durch verschiedene Trends oder sonstiges rennt und ich selber realisiert habe, dass es manchmal schwerer ist, auch als Fachmensch einen Klassiker zu erklären, zu verteidigen, die Besonderheit, auch die Beständigkeit darzustellen und damit eben auch Menschen wiederum zu faszinieren, weil solche werden eben auch teilweise vergessen, wie eben, was du erwähnt hast, Bordeaux, du meintest wahrscheinlich jetzt zwar die jüngeren, die kleineren, die flippigeren Weingüter in Bordeaux, die noch eine ganz eigene Identität haben, aber dann trotzdem wiederum Bordeaux sind. Nächste Woche, also gleich nach dir, habe ich eine Folge mit Johannes Schellhorn über die Wachau. Die haben wir vor 4 Tagen oder 5 Tagen aufgenommen. Und da wurde ich mir der Wachau eigentlich mal wieder, oder war es auch vorher schon, deswegen fand ich die Folge so toll, die anzugehen, der Wachau wieder bewusst oder eben auch den tollen traditionellen Riesling oder also einfach Klassiker zu leben, sei es das Piemont, sei es auch das Burgund, auch wenn es gescholten wird, auch wenn es zu sehr hochgelobt wird für viele, ist es trotzdem ein Klassiker. Finde ich ganz, ganz großartig und ja, mein Trend ist Klassiker. Vielleicht aber auch, weil ich zu alt bin oder weil ich alt werde.
Nee, ich finde es aber auch super spannend.
Also find ich toll und es ist so leicht, etwas Neues toll zu finden, aber sich dessen zu besinnen, was schon lange großartig ist, erfordert, finde ich, auch ganz viel Mut und ganz viel Wissen und ganz viel Fürsprache.
Total, absolut.
Und hat dann meistens eine Klasse für sich. Wenn ich auf die Frage nochmal zurückkommen darf, wie würdest du jemanden, der keinen Wein trinkt, erklären, warum Wein so großartig ist?
Weil in so einem Glas Wein einfach viel drinsteckt, ne? Dieses, jemand hat sich was dabei gedacht, dann hast du natürlich irgendwie so die Rebsorte, die Region, Terroir, also du kannst so, das, was ich gerade gesagt habe, du kannst diesen Bordeaux-Geschmack, den ich immer noch jetzt abrufen kann von letzter Woche, du kannst es nicht woanders hin verfrachten. Und das ist irgendwie faszinierend, dass es so ein Getränk mit einem macht, ne? So Leidenschaft, so genau, wie das lebendig einfach ist und einfach Geschichten erzählen kann, so dir Fernweh, also wenn du mal Fernweh hast, dann kann man sich so einen kalifornischen Wein vielleicht mal trinken und dann schwebt man so ein bisschen da drin und ja, irgendwie Wahnsinn, wie viele Weine es gibt, auch faszinierend, wie die Produzenten arbeiten, so einmal im Jahr so eine Chance hast, irgendwas zu machen, musst viele Entscheidungen treffen und dann sozusagen so ein Endergebnis hast, so eine Flasche, wo halt so viel Gedanken, Schweiß, Arbeit, Zeit drinsteckt. Also schon faszinierend, ne? Also wenn man sich so an der Mosel die ganzen Steillagen anguckt, das ist schon Wahnsinn, was da die Menschen leisten für wirklich dann so ein Glas Wein, ne? Und das spürt man irgendwie, finde ich so.
Du kennst sicher diese seltenen Momente, in denen eine Kategorie plötzlich erwachsen klingt. Wie jemand die Spielregeln offenlegt und sie dann, sichtbar für alle, konsequent lebt. Genau so liest sich die Geschichte der Familie Nonino. Von der mobilen Brennblase auf Rädern bis heute, akribisch überwachten Reifekosmos im Percotto, im Friaul. 1897 beginnt Orazio Nonino, die Familienlinie des Destillierens. 1928 zieht die Brennerei nach Percotto um. Das ist keine Nostalgie-Anekdote, das ist der Ausgangspunkt einer Qualitätsphilosophie, die bis heute in jedes Detail der Reserva 8 Years, also 8 Jahre reift. Frischer, selektierter Trester, diskontinuierliche Destillation, im Kupferdampfbrennblasenverfahren und eine natürlich dokumentierte Holzreife. Unter Siegel und ständiger Aufsicht der italienischen Zoll- und Monopolbehörde. Das ist nicht Folklore, das ist Prozesskontrolle etikettiert und einsehbar. Wenn du die Kategorie Grappa in ihrer modernen Gestalt verstehen willst, kommst du an einem Datum nicht vorbei. Der 1. Dezember 1973. Warum? Ganz einfach. Benito und Gianola Nonino brennen den ersten Grü-Grappa aus einer einzelnen Rebsorte, Mono Vitigno, aus Picolit. Kein Marketingtrick, sondern das Resultat jahrelanger Vorversuche, dokumentiert in der eigenen Chronik. Mit dieser Präzisierung, Herkunft, Sorte, Frische, Selektion, verschiebt sich der Maßstab dessen, was Grappa sein kann. Vom Sammelbegriff zum herkunfts- und chargenbewussten Destillat. Dass daraus kein kurzlebiger Trend wird, zeigt der bis heute gelebte Nonino-Methoden-Kanon. Der Trester kommt innerhalb weniger Stunden nach dem Pressen in Edelstahl-Gärtanks, anaerob und temperaturkontrolliert. Danach diskontinuierliche Batches in Kupferdampfbrennblasen, jedes Mal Kopf- und Schwanzschnitt, um den Herzanteil freizustellen. Anschließend die Reife in kleinen Fässern und Barriques, dokumentiert unter amtlichem Siegel ohne Farbstoff. Fangen wir mit dem Unverrückbaren an. Der Grappa Nonino Reserva, aged 8 years, ist eine limitierte nummerierte Abfüllung mit 43 Volumenprozent, natürlich gereiften Barriques und kleinen Fässern. Abgefüllt, wie eben erwähnt, ohne Farbstoff. Also konkret. Der Grandi Reserva di Annata, der 8-jährige, ist ein wohlbedachter Blend aus Merlot, Schioppettino, Monovitigno, Grappas. Gereift in Limousin und Nevers-Eiche sowie in Ex-Sherry-Kleinholz. Weißt du, was Grappa eigentlich ist? Das ist leicht und nüchtern erklärt. Die italienischen europäischen Regelwerke mögen vielleicht unromantisch sein, aber sie machen dein Leben einfacher. Grappa ist als geografische Angabe geschützt und darf nur in Italien und nur aus Traubentrester hergestellt und destilliert werden. Wenn ein Grappa 18 Monate in einem Holzfass verbracht hat, darf man ihn Reserva nennen. 8 Jahre sind daher keine Werbung, sondern eine klare und weit über die Mindestanforderungen herausgehende Reifeansage. Innerhalb des Nonino-Portfolios positioniert sich die 8-jährige Reserva zwischen Age 12 Months Abfüllungen und den Langzeit-Ikonen mit 20, 25, 28, 30 Jahren. Dieser Grappa ist damit die Schnittstelle aus Geduld und Zugänglichkeit. Lange genug, um die Holzarchitektur sichtbar zu machen. Friau ist nicht nur Karte, sondern Prozess. Percotto ist die Adresse auf dem Etikett und erklärt, warum Nonino die Frische des Tressers so vehement betont. Wie so ein Prozess dann abläuft? Also die Familie Nonino liefert lebensmitteltaugliche Kisten an die Weingüter, holt den Tresser binnen Stunden ab, schützt vor Luft und Licht und verhindert Degeneration und Fehlgärung. Der Grund ist simpel. Eine frische, sauber geführte Primärgärung senkt Fehler, hält Methanol im Rahmen und erspart dem Produzenten eine demethylisierende Säule. Anders als bei spät verarbeiteten, überlagerten Trestern. Das ist kein Seitenhieb zu anderen Produzenten, sondern eine nüchtern beschriebene Alternative im eigenen Nonino-Methoden-Kapitel. Dass diese Logistik mit einer definierten Fasswelt zusammenläuft, ist das zweite Standbein der Signatur. Hier wird Holz nicht als Parfum, sondern als mikrooxidativer Resonanzraum verstanden. Deshalb auch die kleinen Formate. Die vorhin geschilderte Episode vom 1. Dezember 1973 ist mehr als ein First Ever. Sie erklärt die Betriebslogik bis heute. Monovitigno Picolit entsteht nicht aus Zufall, sondern aus der Liebe zur Arbeit, Studium, Forschung und Experiment. Wer so schreibt, liegt offen, dass Grappa bei Nonino nicht gerettet, sondern verfeinert wird. Von dort führt die Linie direkt zum 8-Jährigen. Treu der Disziplin, frische Trester, diskontinuierlich, Kopf-Schwanzschnitt, kleine Fässer und der Siegel. 0% Farbstoff. Präzise im Holz, kein Zufall. Danke für dieses besondere Produkt. Dem Hause Nonino und dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger. Und weil du gerade das Fernweh angesprochen hast, ich finde in der Tat, wenn du einen Wein aus der Toskana aufmachst, man hat das Gefühl, ja, man spürt die Toskana, man riecht die Toskana oder von der Mosel. Mhm. Wenn du einen Moselriesling aufmachst, man hat das Gefühl, man fühlt diese Landschaft, man ist ein Teil des Berges. Vielleicht ist es so ein bisschen abgedreht, aber ich finde das, find das durchaus greifbar und verständlich. Könntest du Wein in ein Wort pressen?
Nee, gar nicht. Schönste Getränk der Welt, vielleicht ist es ein Satz. Aber, nee, ein Wort, schwierig. Du? Ich weiß, diese Frage stellst du öfters.
Aber es ist für mich Leidenschaft. Also für mich ist Wein Leidenschaft in jeglicher Beziehung und habe auch schon in der Tat viele beantwortet, obwohl es ganz viele Interpretationen dafür gab. Aber das, was ich mit Leidenschaft gleichsetze, würde ich so auf einer Ebene mit Wein sehen. Daher wäre das für mich eigentlich so die Interpretation. Aber ja, wie du sagst, ich bin geübt in der Frage oder habe da schon viele Antworten gehört. Aber wenn dein Leben ein Wein wäre, welcher Wein wäre das? Also bis jetzt, da kommt ja noch viel.
Da kommt noch viel, genau. Wir haben in Südafrika auf dem Maingut immer so Spielchen gespielt, so dass wir, dass drei Leute sagen mussten, welche Rebsorte die andere Person wäre. Und das ist ja, wenn man sich ein bisschen mit Wein auseinandersetzt, ist es ja, kann man ganz subtil jemandem sagen, was man von ihm denkt, ne? Also wissen wir auch, Pinot ist ein bisschen zurückhaltender, bla bla bla. Also es gibt ja so Charaktere. Und ich war Chenin und ich fand das irgendwie ganz cool. Und ich mag Chenin Blanc irgendwie, finde ich, da bin ich ganz gut da, irgendwo an der Loire zu sein. Ja, finde ich immer noch eine spannende Rebsorte.
Wäre denn aber schon ein Chenin Blanc von der Loire, nicht einer, der aus Südafrika käme?
Nicht aus Südafrika, nee, das wäre wirklich ganz klassisch. So ein Vouvray oder so.
Superschön. Total ja. Verkannt, viel zu selten getrunken. Und glücklicherweise, ja. Und das sind wir wieder bei den Klassikern, etwas, was wieder im Kommen ist. Also das Cancy, Vouvray, dass diese Regionen wieder entdeckt werden und damit eben auch Chenin Blanc. Mit wem würdest du gerne mal einen Wein trinken? Also wenn du eine Person, egal ob lebendig oder nicht mehr lebendig, und du könntest egal welchen Wein aussuchen, mit welcher Person, welchem Wein, was würdest du ihn fragen, worüber würdest du mit ihm reden? Oder mit ihr? Entschuldigung.
Ach, ich finde es so, Angela Merkel würde ich, glaube ich, gerne mal so eine Flasche trinken. Ich glaube, die trinkt auch ganz gern so. Trinkt auch gerne Wein und keine Ahnung, faszinierende Frau. Also würde ich gerne mal, mit der würde ich, glaube ich, gerne mal einen Wein trinken, auf jeden Fall.
Welchen Wein?
Ach, ich glaube, da würde ich sie irgendwie vorher fragen, was sie so gerne trinkt. Ich glaube, sie macht viel Südtirol-Urlaub, also vielleicht würde ich da eher irgendwas machen, womit sie auch vertraut ist. Also ich würde, glaube ich, die Zeit sparen, ihr zu erklären, was wir da jetzt Verrücktes trinken, sondern irgendwie gleich irgendwie, einfach so ein paar Fragen stellen, die vielleicht irgendwie interessanter sind jetzt, als über den Wein zu reden. Weißt du, ich würde dir, glaube ich, irgendwas einschenken.
Und du würdest mit ihr nicht über Wein reden, sondern oder über Kulinarik, sondern du würdest über andere Themen reden? Über
ja, also wenn man schon mal Politik, hat, dann würde okay. Ich so, ja, wie, genau, ja. Einige Sachen irgendwie gerne mal rausfinden. Nee, ich würde nicht mit über Wein sprechen. Vielleicht, ja. Was sie denkt, irgendwie, wie das weitergeht, so Wein, also es ist ja gerade irgendwie so ein bisschen Politik, Werbung, es wird ja auch alles ein bisschen schwieriger gemacht. Also vielleicht, ob sie vielleicht einen Blick hat darauf, wie sie das sieht, finde ich irgendwie spannend zu erkennen, ob sie das verteufelt oder irgendwie, ne, Nervengift. Das ist ja alles irgendwie gerade, was wir da so gerade hören und was da so geschrieben wird, finde ich auch mal teilweise so ein bisschen schwierig.
Und wie ist deine Meinung dazu? Also du kannst ja nicht lügen, du kannst jetzt frei raus. Wie ist deine Meinung zu den aktuellen Kampagnen, die es gibt, wo Alkohol zum einen mit Wein gleichgesetzt wird, was natürlich Alkohol ist, aber ich finde, das ist dann irgendwie so, als würde man Zucker generell mit jeder Art von Patisserie gleichsetzen oder mit jeder Art von Schokoladenkunst, die es da irgendwo gibt. Ist beides Zucker oder bei Inhalt beides Zucker und so ist beim Alkohol genauso. Es gibt eine einzige Studie, soweit ich weiß, die nachweislich von kanadischen Wissenschaftlern nachgewiesen hat, dass Alkohol nicht gesund ist, egal wie viel man konsumiert. Mehr gibt es nicht, aber die wird halt immer wieder rausgezottelt. Und es wird in jeder Art von Medien verteufelt. Alkohol kann ein Gift sein, aber die Menge macht das Gift. Darüber hinaus kann Wein so viel mehr bedeuten. Und ich fand das interessant, als wir in Hamburg waren, als wir den Fritz Keller und den Hendrik Thoma ausgezeichnet haben, auch im Rahmen der Weinvisionen, meinte der Fritz Keller, Wein hat eine viel höher gestelltere Aufgabe, die andere Getränke nicht übernehmen können. Es bringt Leute an den Tischen. Leute fangen an zu reden, kommunizieren und das bleibt aus, wenn man eben, setzt sich niemand mit einem Glas Wasser zusammen und bleibt 3, 4, 5 Stunden sitzen und macht noch eine Flasche Wasser auf. Lass uns heute wirklich auf den Putz hauen, wir trinken heute auch mal ein stilles Wasser. Das passiert mit Wasser nicht, das passiert mit Wein. Und da hatte, finde ich, Fritz Keller sehr recht. Also ich finde es auf der einen Seite sehr verantwortungsbewusst, diese Diskussion, einfach auch zum Sensibilisieren. Aber ich finde sie total deplatziert. Wie ist deine Meinung dazu?
Ich war eigentlich lange stolz darüber, dass wir in Europa so selbstbestimmt sein können. Ne? In Amerika gibt's überall so Warnschilder und auf jeder Cornflakes-Packung steht, dass man die nicht in die Mikrowelle stecken soll und so weiter. Also so richtig so dämlich. Und ich war eigentlich stolz, dass wir das so ein bisschen selber bestimmen können, also eigenverantwortlich. Also Jugendschutz natürlich, ne? Sollte man Kindern keinen Alkohol geben, aber dass wir selber entscheiden konnten und so mit unserem, ne, wenn wir was trinken wollen, dann trinken wir was, wenn wir rauchen wollen, dann rauchen wir, so dass wir, und mich stört gerade so ein bisschen dieses aggressive, mediale, so, und dass da Leute dann halt drauf aufspringen, die dann irgendwie Podcasts haben, die dann irgendwie dann nicht mehr trinken, dass sie dann irgendwie so, dass dann alles so schlecht reden, das finde ich sehr, sehr schwierig. Und ja, irgendwie, ich merke es jetzt noch nicht so in Hamburg, dass die Leute jetzt weniger trinken oder wegen den News sozusagen dann irgendwie aufhören. Aber irgendwie, ich finde das Ganze sehr, sehr amerikanisierend so. Und ich fand es immer ganz gut, dass wir es selber irgendwie so entscheiden können. Und genau, man sollte halt jetzt irgendwie ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen und da auch irgendwie appellieren an Leute, die einfach sehr, sehr verantwortlich trinken können. Und wenn man mal irgendwie Luft rauslassen möchte, dann trinkt man halt mal mehr. Aber ich glaube, jeder kann selber entscheiden, so jeder erwachsene Mensch. Dafür sind wir erwachsen und müssen Entscheidungen selber treffen. Und genau, dass einem das gefühlt genommen wird und so, dass man das so aufdiktiert bekommt, das finde ich gerade sehr, sehr verstörend. Ja.
Wann trinkst du Wein? Also trinkst du noch einfach, also dass du sagst, heute mache ich mir eine Flasche auf, oder ist das eher selten, weil du so viel probieren musst?
Ich muss gar nicht so viel probieren. Also wir verkosten zwar irgendwie neue Jahrgänge und so weiter, aber ich glaube, ich probiere weniger als ein klassischer Sommelier, der jetzt unterwegs ist. Ja, doch, natürlich trinke ich Wein sehr gerne. Also ich mache zwar auch bewusste Pausen und nehme mir das auch vor und genau, mittlerweile, wenn man weiß, okay, da steht eine Weinreise an, man muss viel essen und trinken, dann mache ich halt 3 Tage vorher und 3 Tage nachher. Also isst man weniger, trinkt man weniger, weil das irgendwie wird man ja auch nicht jünger. Das mache ich schon bewusst, aber ich genieße es auch einfach, Wein aufzumachen, das abends zu trinken. Ich habe so ein bisschen aufgehört, so alleine zu trinken. Das hat man während Corona, also früher habe ich das gar nicht gemacht. Dann Corona kam ja so eine Zeit, dann, ja, komm, ne, also macht man sich eine Flasche Wein auf. Und dann, ja, da habe ich mich so ein bisschen dran gewöhnt und da habe ich mich jetzt so ein bisschen wieder abgewöhnt sozusagen. Also ich trinke gerne mit Leuten Feierabendwein im Weinladen, zum Essen auf jeden Fall, genau. Aber ich habe jetzt keine bestimmten Tage, wo ich nicht trinke und wo ich trinke. Aber ich gucke schon, dass es auf jeden Fall im Rahmen ist, auf jeden Fall, und dass man Pausen macht. Und es tut ja auch gut, mal eine Pause zu machen. Und dann schmeckt es einfach so viel besser wieder.
Ist für dich dann wichtig, wenn du selber Wein trinkst, wenn du selber Wein genießt, dass du da ein Brimborium drum machst und sagst, ich brauche das Glas, ich muss den Wein irgendwie 5 Stunden vorher dekantieren oder lüften oder karaffieren, oder ist das dann alles nicht so wichtig, sondern es zählt der Moment?
Genau, also es zählt der Moment. Wenn man jetzt sagt, man ist zum Essen eingeladen und oder man lädt Leute ein und macht irgendwas Besonderes auf, was man auch nicht jeden Tag trinkt, dann kann man schon mal ganz kurz innehalten und irgendwie verkosten. Und man trinkt es sicherlich auch langsamer, so eine Flasche, ja, weil man, der verändert sich ja auch und so weiter. Aber wenn man jetzt sagt, okay, hey, komm, wir trinken ein Glas zum Abendbrot, und dann muss man da jetzt aber auch nicht so ein Gewese machen. Ich finde Glas natürlich schon irgendwie schön, wenn man ein schönes Glas hat. Da muss man jetzt, ich habe da jetzt aber auch keine Marke, ne? Also Zia, die Gläser sind ganz toll. Klar, die Taltus oder die dünnen Spiegel aus sind auch klasse. Also da gibt's irgendwie, ich finde, aber wenn das Glas fein ist und ein bisschen leichter ist, finde ich, schmeckt der Wein schon viel, viel besser als aus so einem Ikea-Humpen, oder? Ich meine, du hast Gläser entwickelt, deswegen, du hast dich ja dann ganz, ganz doll damit beschäftigt. Siehst du das auch so, oder?
Geht für mich mehr darum, wenn ich ein besonderes Glas habe, dass ich sorgsamer mit dem Wein umgehe. Also es muss jedes Glas auch so seine Situation haben. Wenn ich irgendwo beim Winzerfest bin, dann möchte ich mit den Ziergläsern nicht umherlaufen. Aber wenn vielleicht ist es auch genau da das Richtige. Aber eigentlich so vom Gefühl her sollte es dort nicht sein, wenn man das Glas da eben doch ein bisschen fester mal auf den Tisch stellen möchte. Aber wenn ich zu Hause mit jemandem ein Glas Wein, Flasche Wein trinke, oder wenn ich auch manchmal so das ein bisschen freakig mache, dann finde ich, kann man so viel mehr allein mit dem Glas, mit der Art, den Wein zu zelebrieren, ihn dann eben auch auf den Punkt zu trimmen, so viel mehr aus dem Wein herausholen. Und ich bin ohnehin so ein bisschen nerdiger im Allgemeinen, auch den Wein zu betrachten oder ihn zu genießen, und möchte die Hintergründe wissen. Von dem her finde ich, Glas ist unfassbar wichtig und bringt so viel mehr wie manchmal dieses besondere Kleidungsstück, was du zu einem besonderen Anlass genießt. Wenn du in die Oper gehst, du kannst da natürlich in Jeans und auch Jackett reingehen, aber du kannst dich auch irgendwie schön anziehen. Und dieses Gesamtzelebrieren steigert dieses Erlebnis ins teilweise Unermessliche. Und so ist es für mich beim Wein auch. Also ein guter Wein sollte immer brillieren, aber mit einem Glas kann ich so viele mehr Feinheiten rausholen und werde auch dem Wert, den der Wein dann entsprechend erbringen sollte, umso gerechter.
Ja, stimmt. Stimme ich dir zu. Ich trinke auch gerne mal eine Schorle, ne? Also wenn man in der Pfalz ist, also liebe ich.
Finde ich großartig, kann ich nicht. Also ich war nie in diesem Schorle-Trinker-Game drin. Ich weiß, ganz viele machen das. Und ich finde das ganz toll, aber da kam ich nie ran. Aber manchmal sind das auch so diese Aha-Erlebnisse, die man irgendwie dafür braucht. Ich hatte auch schon Situationen, wo eine Schorle für mich großartig war, keine Ahnung, wenn ich bei Willi oder Shelly in der Freundschaft bin und da kriegst du erstmal so eine Schorle hingestellt oder einen gespritzten hingestellt, da ist das dann schon, wo du sagst, wow, ja, und diesen Durstmoment würde ich normalerweise mit Wein verschwenden, das wäre dann schade dem Wein gegenüber und so habe ich erstmal ein Maul voller etwas und kann mich darin fallen lassen und nehme dann den Wein danach aufmerksamer wahr. Aber so im wirklich aktiven Schorle-Game, so irgendwie im Sommer draußen auf der Terrasse, war ich nie drin. Aber bewundere ich, so kann der eine und der andere das andere. Also da, aber ist wahrscheinlich auch so ein Mythos, dass Schorle immer schlecht sein muss. Manchmal ist es einfach eine Situation, gut gelebt mit einem guten Grundwein, kann das auch Spaß machen. Gibt's für dich sonst irgendwelche Weinmythen, die du völlig deplatziert findest, die dich aufregen?
Nö, also Mythen nicht. Also man kann ja also das auch einfach ignorieren, sozusagen. Was mich aufregt, sind aber so eher Leute, die dann dich so voll labern. Also vielleicht habe ich da jetzt auch gerade ein bisschen dünne Haut, ne? Ich habe viel Gäste und Kundenkontakt und arbeite, ne, auch sehr viel. Und ich merke, je älter man wird, desto dünnhäutiger wird man. Hab Schwierigkeiten, wenn dann irgendwie jemand reinkommt in den Laden und irgendwie sowas behauptet. Weißt du, da irgendwie und dann oder dich einfach so voll quatscht. Und ich finde das so teilweise ein bisschen respektlos von den Gästen und Kunden, weil ich sehe das immer so ein bisschen, ich finde es immer so ein bisschen schade, weil ich gehe jetzt auch nicht zu jemanden ins Finanzamt mittags rein oder nachmittags und setze mich daneben und laber ihn voll, so, ne? Also ich finde, wenn Menschen, die nicht respektieren, dass das die Arbeit ist der Menschen, also klar, natürlich müssen wir nett sein zu den Leuten, denen halt eine gute Zeit verbringen, aber es ist nicht unsere Aufgabe, Therapiestunden zu halten. Und da bin ich mittlerweile sehr, sehr angegriffen. Und das sind ja meistens Leute, die dann irgendwie von ihrer Weinreise erzählen und nicht merken, dass sie einfach gerade echt nerven. So, und das finde ich schwierig. Also, liebe Leute, labert die Gastronomen nicht so voll mit euren Geschichten.
Finde ich ein Statement. Und ich habe mir auch einen Podcast von dir mal angehört. Da hast du zwei Sachen gesagt, die ich immens wichtig finde und die man durchaus mit aufgreifen könnte. Eins in diese Richtung Umgang mit den Gästen. Nämlich wenn, also es ist auch nicht nur Gäste, manchmal sind es auch Kollegen, manchmal sind es sogar Winzer. Wenn dir ein anderes Glas hingehalten wird, also jemand probiert seinen Wein und hält dir das Glas hin und sagt, hier, riech mal. Finde ich persönlich eine Unart. Das hast du damals nämlich aufgegriffen, sagte ich, ja, das stimmt eigentlich. Und ich mag das persönlich auch nicht, wenn man ja den anderen Menschen riecht. Und man hat das Gefühl, ey, ich möchte dich gerade nicht küssen. Also ich möchte nicht den Innenraum deines Mundes aus dem Glas heraus riechen, nur weil ich deinen Wein riechen muss. Gib mir ein anderes Glas, schenk mir den Wein ein. Und wenn du glaubst, der hat Kork, dann sag das und dann rieche ich das gerne nach. Aber ich möchte nicht aus deinem Glas probieren. Vielleicht bin ich da, weil ich ja auch noch älter bin als du, noch picky geworden oder noch mehr picky geworden.
Nee, das mag ich auch geil.
Aber das mag ich überhaupt nicht. Den Gedanken fand ich auch sehr gut. Und da bitte Respekt eben auch vor den anderen. Manche stört's nicht, mich stört's. Und ein Thema fand ich auch sehr, sehr gut, dass du gesagt hast, es ist unglaublich schlimm, wenn man zur neuen Welt neue Welt sagt.
Ja, das ist wie zum Internet neue Medien sagen. Ich finde das respektlos einfach. Das geht gar nicht. Und das machen so viele.
Oh. Ja, teilweise gibt's da ja auch schon Weinbau, also der länger verortet ist als in manchen Teilen Europa, wo man alte Welt sagt. Also es gibt ja teilweise Weinbau von 300-500 Jahren oder weitaus darüber hinaus. Und ich finde den Begriff Übersee eigentlich auch fairer, respektvoller, als eben neue Welt zu sagen. Also den Gedanken fand ich auch sehr gut aus einer früheren Episode, die ich mal gehört hatte mit dir, und dachte ich, das greife ich irgendwo nochmal auf.
Ja, das finde ich auch. Da kriege ich auch immer regelmäßig Gänsehaut. Aber mit diesem Glas hinhalten, ne, was ich aber auch andersrum von KollegInnen schwierig finde. So, ich finde, wenn Weinleute dann irgendwie essen gehen, ne, und dann erkennt man die Leute ja auch nicht. Freue mich auch immer, wenn Kolleginnen kommen. Bei mir ist es ja auch schon mal passiert, ich war irgendwann essen, gar nicht mit einem Freund. Ich glaube, es war eher so ein Business-Ding, so. Also war jetzt auch kein Winzer, das war halt ein Kunde, der ein Tasting-Reihe machen wollte für seine Firma. So. Und genau, wir haben uns irgendwie in Berlin getroffen, weil er zufällig auch in Berlin war. Und da ging es halt dann darum, so, wie machen wir die Tastings und irgendwie wie oft. In welcher Rotation, wie viele Leute können daran teilnehmen, welche Weine nehmen wir und so weiter, was kostet der ganze Spaß? Und dann, genau, und dann sitzt man da irgendwo und dann kriegt man so Weine hingestellt, die man dann erkennen muss. Weißt du, ich bin in dieser Situation, bin ich ja eh angespannt, weil ich demjenigen gerade meine Leistung verkaufen will. Und dann muss ich irgendwie so performen, dass ich irgendwie so Weine erkenne. Weißt du, und dann wird man dann so ein bisschen angeraunzt, wenn man komplett daneben ist und ausgelacht, und das finde ich teilweise haben Leute, Kollegen auch nicht so richtig im Griff. So, also schau doch erstmal, so, will der diejenige was blind probieren, weißt du, oder passt es gerade, nur weil die bei dir im Laden sind, heißt ja nicht, dass sie jetzt irgendwie eine Verkostung machen möchte. Ich frage auch immer Winzer, wenn sie jetzt bei uns im Laden sind, ey, hast du Lust, was zu probieren, willst du es blind machen, soll ich was ausmachen, soll ich was aussuchen, also eher so, frag doch erstmal, ob derjenige das möchte. So als, aber kriegst du wahrscheinlich auch ständig hingestellt irgendwas, oder? Und musst es dann erkennen. Und jeder erwartet, dass du wie so ein Tanzaffe dann irgendwie davor tanzt.
Bin ich total bei dir. Also auch wenn ich privat unterwegs bin, keine Ahnung, mit einer Freundin, und ich möchte mich über das Leben austauschen oder über was auch immer. Ich verfalle halt in so einen ganz, ganz extremen Arbeitsmodus und werde dann total angespannt. Und also gar nicht so sehr, weil ich dann irgendwie unter Druck bin, dass ich es erkennen muss. Mir ist es völlig egal, ob ich das jetzt erkenne oder nicht. Also dann zählt für mich der Weinmoment. Aber ich möchte in dem Augenblick nicht arbeiten. Oder möchte halt, wie du es eben auch sagst, wenn ich mit jemand anders dort bin, auf einer anderen Ebene arbeiten. Aber wenn ich einen Wein probieren möchte, gehe ich zum Weintasting. Dann melde ich mich da an und dann probiere ich da meine Weine. Dann bin ich dort oder treffe mich mit Freunden und sage, wir machen jetzt mal alles blind und machen alle einen auf lustig. Aber in der Situation, wo ich irgendwo beim Kollegen bin, da habe ich mehr oder weniger, ich habe ein Setting. Und ich möchte, dass der Kollege in dem Augenblick das Setting bringt. Und man kommuniziert, interagiert, aber ich möchte nichts hingestellt bekommen. Bin ich ganz doll bei dir. Es ist despektierlich und übergriffig. Auch wenn es nett gemeint ist, es ist nicht wirklich nett.
Nee, es ist gar nicht nett. Ja, stimmt.
Manchmal ist es vielleicht auch da hilfreich, dass der ein oder andere Kollege so seine Art mit den Dingen umzugehen oder den Respekt vor den anderen und deren Situation einfach mal so überdenkt. Also nicht nur Bashing Richtung Gäste, sondern auch gerne Richtung Kollegen. Gibt's für dich selber, also Sachen, die du vielleicht entweder ändern möchtest oder die du vielleicht irgendwo noch jetzt gerade in der Pipeline hast oder was man wissen muss, was man sich bei dir wünscht, was du für Pläne hast, was man erwarten kann? Oder ist weinladen.de jetzt genau dein Schiff, was du sanft in den Hafen fährst und dann irgendwann die Finca auf Mallorca hast?
Ja, also ich bin gerade in so einer Phase, ehrlich gesagt. Also ich hatte, glaube ich, letztes Jahr so ein bisschen so ein Druck, den man sich ja manchmal selber macht, dass man sagt, okay, hey, wie geht's jetzt weiter? So, mache ich so weiter wie bisher? Das bedeutet aber auch viel Arbeit, immer persönlich da sein, ne? Das ist ja so ein People-Business, irgendwie ansprechbar für dein Team und so weiter. Und genau, und so eine Weinbar, ich meine, jeder, der weiß, der irgendwie mal in der Gastro gearbeitet hat, und das ist auch anstrengend, ne? Also wenn man da zwei freitags, samstags irgendwie jeweils 12 Stunden steht, dann will man auch sonntags, dann hat man so einen Geräuschpegel im Kopf. Also das ist auch schon krass. Und genau, dann war ich so ein bisschen so, keine Ahnung, irgendwie holt man sich noch jemanden rein? Also solche Fragen sind ja dann auch irgendwie. Und dann bin ich mal um die Alster gelaufen und dann war das irgendwie so eine Erkenntnis, so eine ganz gute, so ey, entspann dich doch mal, weil irgendwie ist irgendwie alles erreicht. Ich mache das alleine. Ich mache das ja ohne irgendwie jemanden, der jetzt da irgendwie Geld reingibt oder irgendwie Geschäftspartner oder sonst irgendwas. Und genau, wir haben jetzt auch irgendwie keine größeren Schulden oder so. Und man kann auch einfach dann Sachen abschließen und neu machen. Und das ist so eine Erkenntnis. Also ich habe jetzt keinen Plan. Ich habe da schon so mit ein, zwei Leuten drüber gesprochen. Und ich weiß auch noch nicht, gar nicht genau wann. Aber irgendwie ist es das Schöne, dass ich dieser Weinwelt total viel verdankt habe und dankbar bin, alles gemacht habe. Aber irgendwie habe ich auch noch so Hummeln im Hintern und würde gerne neue Sachen angehen und lernen. Und ich finde, das ist das Schade, also das ist das Traurige an meinem Alltag, dass ich wirklich so nonstop so in meinem Business stecke und ich einfach merke, ich habe noch Lust, so andere Sachen zu sehen. Und ich wollte als Kind immer Hoteldirektorin werden. Deswegen habe ich diese Ausbildung angefangen und dann über Umwege bin ich Sommeliere geworden, was irgendwie schön ist. Aber und die Erkenntnis, dass ich mit 45 auch immer noch eine Hoteldirektorin werden könnte, macht mich gerade sehr, sehr glücklich. Eine Hoteldirektorin, die Tastings anbieten kann und helfen kann beim Wein aussuchen. Und das ist jetzt gerade so ein bisschen in meinem Kopf.
Sehr cool.
Und ja, mal schauen. Dafür sind wir auch klein aufgestellt und ich bin da sehr dankbar gerade, dass wir so klein sind und wir haben schon vieles erreicht und tolle Kunden, aber irgendwie so eine Erkenntnis, dass man auch noch Sachen machen kann. Ich meine, du hast dich auch von einem Sommelier zu einem Podcaster jetzt, also, und du machst die Technik selber. Also ich finde das bemerkenswert und ich glaube, mir würde es nicht gut tun, wenn ich noch 20 Jahre das machen würde. Und erstmal sehe ich mich jetzt auch nicht als Kiezfrau, ne? Also ich habe einen Kiezladen auf St. Pauli. Also irgendwann muss man da raus. Also, ne? Also es geht bei uns auch schon heiß her. Und also ich bin jetzt nicht die Kiezwirtin. Und ja, mal schauen. Hey, irgendwie habe ich genau so eine gute Erkenntnis, dass man dann irgendwann sagen kann, hey, ich mache was Neues, anderes. Es wird immer irgendwas mit Wein zu tun haben, aber genau, da mal wieder neu zu starten.
Danke, liebe Stefanie. Und ich finde, so wie ich dich damals bei der Preisverleihung 2022 von den CIA Weinvision erleben durfte, so durfte ich dich auch heute im Gespräch erleben. Unfassbar lebendig, frisch, wahnsinnig menschlich, professionell und sehr tiefsinnig. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Vielen Dank, dass du unsere Gästin warst. Und vielen Dank, dass du genau mit deinem Weinladen diesen Weg gehst, der zeigt, wie viel mehr Wein ist als das Handelsgut, das Kulturgut, als das Genussmittel. Wie Wein ein Bindeglied für soziales Gefüge, ein Fundament für Gespräche, ein Rahmen für Genuss sein kann. Danke für die vielen schönen Gedanken und auch ein großes Dankeschön an dich fürs Zuhören, fürs bei uns sein. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst an Freunde, an Bekannte, an Weinliebhaber, an Winzer, an Weinhändler. Ich merke noch relativ häufig, dass viele das Format einfach nicht kennen, weil eben auch die Podcast-Welt mittlerweile schon so groß geworden ist. Und falls du zufällig denkst, hä? Wieso soll ich das weiterempfehlen? Falls du etwas nicht magst, schreib es mir, was dir nicht gefällt, was wir verbessern, was wir verändern können. Und oft helfen uns genau diese Gedanken, dass wir uns weiterentwickeln können. Und apropos Weiterentwicklung. In 2 Wochen versuchen wir genau diesen Ansatz zu verfolgen und versuchen dieses Format weiterzuentwickeln. Und es gab einige, die geschrieben haben, es ist ja unglaublich spannend, diese Menschen, diese Sommeliers kennenzulernen, die so ein unglaubliches Standing in der Gastronomie, in der Weinlandschaft haben. Aber eigentlich kratzen wir nur an deren Wissen. Da steckt noch so viel mehr an Gelernten, an Erfahrenen, was einfach schade ist. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir einmal im Monat einen Deep Dive ins Leben rufen. Und nein, uns gehen nicht die Sommeliers aus, denn der Redaktionsplan für viele, viele weitere Folgen steht. Aber es geht mir, neben den vielen Erfahrungen, neben den Geschichten, neben den Ansichten dieser Fachleute, auch um ihr Wissen. Und das zu transportieren, dadurch die Weinwelt einfach nochmal lebendiger zu machen und in die Tiefe zu blicken. Und damit genau dieses Format so bunt als möglich zu gestalten. Also einmal im Monat gibt es Deep Dive. Und in 2 Wochen starten wir mit keinem geringeren als Johannes Schellhorn aus der Bar Freundschaft in Berlin. So schon mal einen kleinen Blick in die Ferne. Und ich finde das Thema, was er sich selber ausgesucht hat, wo wir nahezu 2 Stunden drüber reden, unglaublich spannend. Die Wachau. Und, weil wir gerade beim Schreiben sind, schreib mir, wie du den Gedanken findest. Und es warten unglaublich viele spannende, nicht nur Gäste, die schon mal im Podcast waren, sondern auch Themen auf uns. Das nächste Jahr ist durchgeplant, die ersten drei Folgen sind aufgezeichnet und es ist richtig spannend, wie tief wir in 2-3 Stunden ein Thema eintauchen können, wie viel Unterhaltung trotzdem dabei ist und wie diese Zombies, die schon mal eine Folge bei uns gestaltet haben, wenn sie ihre Profession tiefgreifend oder tieftauchend, also als Deep Dive ausleben können, noch einmal ganz anders herüberkommen. Freut euch drauf. Aber vor der übernächsten Woche kommt erst einmal die nächste Woche. Und dank der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnitz, Schlumberger Consiovini und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg, die dieses Format nicht nur händisch, sondern auch wirtschaftlich unterstützen, damit für den Berufsstand, aber auch für die Weinwelt unglaublich viel bewegen, darf ich erwähnen, dass nach dem Freitag vor dem Freitag ist. Dass nach dieser Folge, nach Stefanie Döring, ich mich auf eine nächste Folge freue und ins Fränkische reise. Nach Würzberg. Ins Restaurant Aura. Zu Anja Kirchpfennig und Hauke Helbach.
Hallo, mein Name ist Kai Schätzel. Ich bin Winzer in Nierstein, betreibe dort mit Jule zusammen ein Weingut. Wir machen überwiegend naturbelassene Weine in sehr steilen, besonderen Weinbergen und verbinden immer schon spannende Menschen und Erlebnisse miteinander. Und schon recht früh in meinem Weinleben ist mir die Frau Tevino, Steff Döring, über die Füße gefallen. Oder wir sind uns gegenseitig in die Arme gefallen und sind, ich würde sagen, in dieser Weinwelt gemeinsam ein bisschen erwachsen geworden, aber auch nicht nur. Und haben uns parallel und miteinander weiterentwickelt. Und es gibt so viele, so bunte und so kiezige, kauzige, schöne Geschichten, die wir miteinander erlebt haben. Aber meistens war es draußen dunkel und bei uns waren fröhliche Lichter an und Freunde dabei. Das war nicht nur hier in Hamburg, sondern auch bei uns in Nierstein auf dem Weingut oder in Düsseldorf bei Weinmessen. Und uns verbindet so viel, mehr als in diese kleine Ankündigung passt. Auf jeden Fall ist Steff eine ganz wertvolle, außergewöhnliche Figur der Weinwelt, weil sie eben nicht nur Wein ist, sondern weil sie darüber hinaus ein Menschenverbinder ist. Und das hat mich immer wieder fröhlich gestimmt. Und nebenbei hat sie als Frau etwas unternommen, was so außergewöhnlich ist. Seinerzeit, als es losging, wie es heute geblieben ist. Steff ist ein Weinladen, Steff ist eine Weinwelt und dabei so unabhängig und frei geblieben wie kaum wer anders. Danke, Steff, dass wir dich kennenlernen durften und dass wir mit dir zusammen die Zukunft weitergestalten. Wir haben Durst darauf und wir lassen es krachen.